Ja, hallo unsere lieben Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns hier heute nach dem letzten Bundesligaspieltag zurück. Heute gibt es ja eine große Zusammenfassung des letzten Spieltags in den drei deutschen Top-Ligen, sowie auch eine Zusammenfassung vom Monaco Grand Prix. Und wie immer ist natürlich der Marvin mit an meiner Seite.
Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde. Ja, ein spannendes Wochenende liegt hinter uns, beziehungsweise ja Woche. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ja auch schon das erste Relegationsspiel vergangen, das Euroleague-Finale, was ich persönlich gar nicht auf dem Schirm hatte, muss ich sagen. Also ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass diese Woche schon Euroleague-Finale ist, weil normalerweise sind ja die internationalen Wettbewerbe die Finals in der Woche nach dem Pokalfinale. Das hat mich ziemlich verwundert. Vor allem für mich hätte es mehr Sinn gemacht, wenn diese Woche, wenn überhaupt, dann Conference League gewesen wäre. Aber gut. Jedenfalls stand einiges an. Zudem auch noch der Glanz- und Glamour-Grand Prix der Formel 1, will man so sagen, in Monaco. Der wieder ja das von sich gehalten hat, was wie man ihn kennt. Viele Stars, wenig Rennaction und dann doch irgendwie Spannung. Ich würde erstmal anfangen mit uns persönlich. Ich war ja in der vergangenen Woche in Barcelona im Urlaub, bin am Mittwoch wieder zurückgekommen und bin jetzt wieder in Deutschland. Und war eine schöne Woche. Hat mich auch sehr gefreut, dass wir es hingekriegt haben, dann euch da noch diese zweite Folge letzte Woche zu liefern, die wir euch ja versprochen haben, dass das auch dann so geklappt hat. Hat mich gefreut. Und war eine schöne Woche. Ich war auf dem Konzert, hatten wir ja schon letzte Woche angesprochen. Dann war ich im Camp Nou. Wirklich ein sehr geiles Spiel. Also ich muss sagen, wir haben ja schon mal hier über unseren Camp Nou-Besuch im Oktober von vor 2 Jahren beredet. Und da hatten wir beide, glaube ich, die Meinung. Wir fanden es beide, glaube ich, nicht so cool, wenn ich das richtig entsinne. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich das überhaupt nicht gefühlt habe, als wir da waren. Ich muss sagen, diese Meinung hat sich jetzt verbessert. Also es war ein richtig geiles Spiel. Es war ein 3-0 gegen Mallorca, wo das Spiel eigentlich schon nach 10 Minuten gelaufen war, als Barca 1-0 geführt hat und Mallorca in Unterzahl war. Trotzdem war es ein richtig geiles Spiel, viele Chancen noch. Barca hat durchgespielt. Stimmung war auch kann man natürlich nicht mit der Bundesliga vergleichen, aber jetzt so rein objektiv betrachtet war das eine gute Stimmung, ist halt eine andere Stimmung als in der Bundesliga, aber es war trotzdem gut. Vor allem sehr emotional halt die Abschiede von Jordi Alba und Sergio Busquets, die beide dann auch ausgewechselt wurden, wo dann auch jeder erstmal auf dem Feld noch umarmt haben und so und dann auch die Fans ihre verschiedenen Gesänge zu den beiden Spielern abgegeben haben, war natürlich auch sehr emotional. Dann war es generell das letzte Spiel für mal mindestens 2 Jahre im Camp Nou. Auch das sehr besonders. Da gab es dann am Ende dann auch noch ein langes, langes Video mit historischen Momenten, war auch geil. Dann sind auch alle im Stadion geblieben und dann, wenn da Messi kam oder so, hat das ganze Stadion aufgeschrien und war schon wirklich cool. Dann wurden natürlich auch noch Sergio Busquets und Jordi Alba geehrt, die ja sehr, sehr lang beim FC Barcelona eine prägende Rolle gespielt haben. Und als wir dann aus dem Stadion raus waren, gab es dann auch noch zur Meisterschaft ein Riesenfeuerwerk. Wir sind dann irgendwann aber gegangen, weil das dann doch irgendwie dann auch, war dann nicht mehr so wichtig. Und dann sind wir schon gegangen, bevor dann alle gegangen sind. Und als wir dann in der Stadt waren, kam dann dieses Riesenfeuerwerk, war wirklich immens laut. Ich habe mich richtig erschrocken, als das losging. Und es war auch riesig. Also war wirklich sehr, sehr schön auch da im Camp Nou. Da muss ich einfach sagen, dass ich da mein Hate, den wir da losgelassen haben, als wir das erste Mal da waren, ein bisschen zurücknehmen muss. Man kann es immer noch nicht mit der Bundesliga vergleichen oder mit solchen Stadienerlebnissen. Also fängt da an, dass die Aufstellung immer noch mit einem Hey begleitet wird, anstatt dass man da die Nachnamen sagt oder so. Also einfach emotionslos. Allein das finde ich schon immer, keine Ahnung, also das finde ich einfach in Deutschland so geil, dass das so ist, dass man dann die Namen einfach ruft, das ist einfach, da kriegst du einfach ein ganz anderes Feeling, finde ich. Und aber ansonsten war es gut. Und heute auch, beziehungsweise in den letzten Tagen war ja schon wichtig, du hast da ja noch mehr Gedanken so ein bisschen. Es wurde in den letzten Tagen wurde man informiert, ob man das Abi bestanden hat oder nicht, beziehungsweise man wurde informiert, wenn man es nicht bestanden hat, dann wurde man angerufen am Dienstag. Wenn man nicht angerufen wurde, hat man halt eben bestanden. Und heute, also wir haben erstmal beide bestanden, das kann man ja jetzt hier im Vorhinein schon mal sagen, wir wurden beide nicht angerufen und haben dann heute auch unsere endgültigen Noten bekommen. Also die mündlichen Noten wussten wir ja schon direkt nach den mündlichen Prüfungen, aber die schriftlichen Noten für die drei Klausuren in den zwei LKs und in einem Grundkurs wussten wir noch nicht. Die haben wir heute bekommen und wissen jetzt auch unseren endgültigen Abischnitt. Ich bin nicht ganz zufrieden. Also ich habe mein Ziel erreicht. Mein Ziel war es, einen guten Zweierschnitt zu haben. Aber mich verärgert es ein bisschen, weil ich in Sozialwissenschaften, ich weiß nicht wie, ich kann es mir wirklich nicht erklären, aber irgendwie eine 4- habe. Und daher mein Schnitt 2,3 ist, der mit einer, also der, ich hatte, vorher war meine schlechteste Note in so wie in der Klausur eine 3+. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber naja, kann man nichts mehr dran ändern. Auf jeden Fall wäre mein Schnitt da deutlich besser gewesen. Ist natürlich eine Kleinigkeit, aber irgendwie verärgert einen das dann schon, wenn man auf einmal in der Abi-Klausur so deutlich schlechter ist als in einer normalen, schlechten Leistung vielleicht sogar. Es verärgert einen dann am Ende schon, auch wenn das eigentlich jetzt nicht so schlimm ist. Trotzdem bin ich insgesamt dann zufrieden und habe mein Ziel erreicht. Und ja, das ist jetzt so dann wirklich der letzte so richtige Schulbesuch gewesen. Ich meine, jetzt geht es noch einmal in die Schule für den sogenannten Abi-Gag. Das ist immer ein Event, das die Abi-Stufe organisiert, wo dann jedes Jahr einen Tag sozusagen die Schule ausfällt und dann so Wettbewerbe zwischen Schüler und Lehrer stattfinden. Und es geht halt darum, ja, ob die Schüler freikriegen oder ob es danach in den Unterricht geht. Wenn die Lehrer die Wettbewerbe am Ende gewinnen, dann geht es in die Schule. Und wenn die nicht gewinnen, also die Schüler gewinnen, dürfen die Schüler halt nach Hause gehen. Bisher habe ich es noch nie mitbekommen, dass die Lehrer gewonnen haben. Deshalb kam es noch nie zu dem Fall, dass theoretisch die Schule hätte weitergehen müssen. Ich würde gerne mal eigentlich wissen, wie es wäre, wenn die Lehrer gewinnen würden und ob dann wirklich alle in den Unterricht gehen müssten oder ob trotzdem Schulende ist. Aber ja, das ist noch so ein Event, wo wir dann in die Schule müssen und dann halt zu den Abi-Feierlichkeiten, also Abi-Ball und der Abi-Feier dann. Das sind dann unsere letzten Besuche, aber das ist, heute war ja sozusagen so der letzte richtige Schulbesuch. Wir haben vom Schulleiter, ja, diesen Übersichtszettel, das Zeugnis ist es noch nicht, das kriegt man dann beim Abiball, aber diesen Übersichtszettel erhalten. Und ja, damit neigt sich das Ganze jetzt eigentlich endgültig dem Ende. Und man hat so ein bisschen so ein weinendes Auge, aber auch irgendwie ein glückliches Auge. Ich meine, so aktuell die Zeit ist echt entspannt. Man kann einfach so in Urlaub fahren, während andere, die ja jünger sind oder so, in der Schule sind oder so. Das ist halt schon aktuell eine sehr entspannte Phase, weil man einfach jeden Tag machen kann, was man möchte. Und ja, trotzdem ist es auch schade, weil auch klar ist, viele Menschen, mit denen man sich gut verstanden hat, mit denen wird man spätestens in einem Jahr keinen Kontakt mehr haben, weil man sich dann einfach doch nicht so gut versteht, dass man irgendwie außerhalb der Schule jetzt irgendwie viel miteinander kommuniziert. Und das ist natürlich schade, dass dann da doch dann viele Kontakte auch verschwinden werden.
Ja, also das kann ich nur, diese Gefühle kann ich nur teilen. Ich bin auch ja, ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite ist man natürlich jetzt froh, wo man jetzt seine endgültigen Abi-Noten bekommen hat, seinen endgültigen Schnitt. Mein Schnitt ist 2,8. Das war auch, mein Ziel war es, eine 2 vorne stehen zu haben. Also erstmal war das Ziel, dass man überhaupt besteht. Ich habe mir dann natürlich Gedanken so ein bisschen gemacht, wobei es jetzt im Nachhinein ein bisschen unnötig auch war. Ich habe deutlich mehr Punkte jetzt tatsächlich, als ich gedacht hätte. Und deswegen war sich dieser Kopfmachen eigentlich ziemlich doof, mehr oder weniger, sich so unter Druck zu setzen. Und ja, man ist natürlich froh, dass man den Abschluss jetzt auch zufriedenstellend bestanden hat. Aber halt auf der anderen Seite ist es halt auch traurig, dass diese Zeit halt endet, weil vor allem die letzten, ja, ein, zwei Jahre so nach dem Lockdown, sage ich mal, wo man immer noch richtig in der Schule war, waren eigentlich so die coolsten Schuljahre. Es war ultra entspannt. Man hatte mit den Lehrern deutlich bessere Beziehungen als zuvor. Die waren halt generell viel lockerer. Man hat sich mit vielen aus der Stufe besser verstanden, mit denen man vorher gar keinen oder nur wenig Kontakt hatte. Und dass das jetzt halt alles ja, mehr oder weniger endet in 2 Wochen, ist natürlich schon traurig. Und ja, ich habe mir in den letzten Wochen, jetzt wo wir auch so viel frei hatten, habe ich mir natürlich auch da so ein paar Gedanken drüber gemacht. Und das ist echt schon ja, traurig, dass man halt sehr viele Kontakte dann irgendwann nicht mehr so pflegen wird, wie man es momentan noch tut. Aber jetzt noch die nächsten Wochen können wir, glaube ich, richtig feiern. Es stehen ja auch genug Sachen an, wo wir ordentlich feiern können. Deswegen freue ich mich einfach auf die kommenden Wochen. Und ja, bei mir war es auch eine ja, entspannte Woche. Das Einzige, was ein bisschen doof war, ich hatte mich ein bisschen erkältet, weil ich tatsächlich so dämlich war und halt mit meinem Kopf vor meinem Ventilator eingeschlafen bin. Und der war halt wirklich 1 Meter vor mir. Und ja, dann bin ich aufgewacht mit der Nase zu und so weiter. Das hat sich 1, 2 Tage gezogen, aber jetzt ist das auch wieder ganz, ganz gut. Und sonst, ja, ich war viel arbeiten, eigentlich jeden Tag bis auf gestern und heute. Dann war ich im Gym weiter. Und ja, wie gesagt, dann heute haben wir die Noten bekommen, waren wir in der Schule. Und ja, natürlich am Wochenende habe ich die Bundesliga und auch die anderen Ligen und Formel 1 natürlich sehr aufmerksam verfolgt. Es stand ja wirklich ultra viel an. Und ja, es war eine sehr, sehr coole Woche, sage ich mal, als Fan des FC Bayern München und des VfL Osnabrück. Da können wir, glaube ich, ja mal dann direkt zum Thema kommen. Und ja, in der letzten Folge hatte ich gesagt, hatte ich über meine 3 Ziele gesprochen und hatte gesagt, Osnabrück Aufstieg, Bayern Meisterschaft, Ferrari Sieg. Und da haben wir gefühlt gesagt, der Ferrari Sieg ist mitgefühlt das Wahrscheinlichste. Und ja, aber allerdings kam alles so ein bisschen anders. Wir hatten, glaube ich, so gesagt, 85% ist die Wahrscheinlichkeit, dass Borussia Dortmund Meister wird und 15% liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern Meister sind. Und ja, es kam allerdings anders. Und für mich als Bayern-Fan war es natürlich ja der perfekte Ausgang der Saison. Also dramatischer hätte es, glaube ich, kaum kommen können. Es war nach dem Osnabrück-Spiel, was ja zuvor lief, worauf wir nachher noch zu sprechen kommen. Erstmal generell war ich in kompletter Ekstase und Euphorie und dann schalte ich um. Direkt sehe ich das 1:0 von Kingsley Coman, während es in Dortmund noch 0:0 steht. Und ja, dann ist natürlich die Euphorie noch weiter nach oben gegangen. Die Hoffnung stieg an, auch dann mit dem Tor von Mainz, verschossen, Elfmeter von Alea und dann der Erhöhung auf 2:0 von Mainz. Ja, war ich dann plötzlich auf Level, also auf Wolke 1000 und ja, und die 90 Minuten lang konnte ich halt auch gar nicht ruhig sitzen. Also ich stand die ganze Zeit nur rumgegangen und so weiter. Es war echt sehr, sehr nervenaufreibend. Nach dem, was ja auch schon aus der Burg passiert war, war ich echt unnormal angespannt. Und dann, ja, zur Halbzeit stand es dann ja 2:0 für Mainz. Die Bayern haben geführt und zur Halbzeit sah es dann sehr, sehr gut aus. Man muss sagen, Bayern hat verdient in Köln geführt. Man hat bis zum 1:0 ein gutes Spiel gemacht. Das ist zwar früh gefallen, aber auch danach hat man erstmal noch gut weitergespielt. Thomas Müller mit dem Pfostentreffer. Hätte man dort das 2:0 gemacht, dann wäre das Spiel wahrscheinlich schon sehr früh entschieden gewesen, weil man noch mit einer Grundsicherheit noch weitergespielt hätte, mit einem 2:0, mit einer breiteren Brust und so weiter. Man hat von den Kölnern, ja, man hat nicht so viel zugelassen, muss man sagen. Man hat dann aber halt so circa ab der 20., 25. Minute halt eher auf Verwaltmodus gestellt. Also man hat ja keine großartigen Chancen mehr kreiert, man hat auch nicht viel zugelassen. Man hat dann kurz vor der Halbzeit ein 2:0 erzielt, was dann aberkannt wurde wegen dem Handspiel von Leroy Sané, wo ich sagen muss, ja, okay, finde ich natürlich auch, muss ich als Bayern-Fan auch sagen, schwierig zu bewerten. Sané wird aus einem halben Meter angeschossen. Und es wird immer davon geredet, ja, wenn man aus kurzer Distanz angeschossen wird, zählt sie und dann hat es dann gezählt. Fand ich auch ein bisschen hart, muss ich sagen, dann die Entscheidung, weil es für mich keine hundertprozentige
Ja,
Fehlentscheidung
aber
war.
Hand in Naturentstehung ist halt.
Ja, aber es wird immer gesagt, wenn man angeschossen wird, dann zählt es nicht. Und wenn man zum Beispiel die Szene aus dem Europa League-Finale sieht, sowas wird nicht gepfiffen, aber dann sowas von Sané schon, finde ich irgendwie alles sehr, sehr fragwürdig. Muss ich sagen, am Ende des Tages war es dann ja egal, weil es ging dann ja doch gut aus. Und ja, Bayern hat dann, würde ich sagen, verdient, ist man mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen und Dortmund war komplett konsterniert, muss man sagen. Man hat das 1:0 nach einer Ecke bekommen, hat dann einen Elfmeter bekommen, der auch ein Elfmeter war. Den hat Sebastian Aller aber kläglich verschossen. Finn Darm konnte dort den Elfmeter parieren. Und das war dann schon so eine Situation, da habe ich auch direkt gesagt, nach dem verschossenen Elfmeter, jetzt hat Dortmund die Hosen voll und jetzt hat Bayern eine Chance. Weil wenn du schon 1-0 hinten liegst und einen Elfmeter nicht machst, dann geht es an den Kopf. Weil wenn sowas nicht reingeht, dann fängst du an nachzudenken. Die Beine werden schwerer und das fängt dann an, ein Problem zu werden für die Dortmunder. Und so kam es dann ja auch. Ich meine, sie hat natürlich deutlich mehr Spielanteile, aber richtig zwingend wurde es auch nicht. Und die Mainzer wurden immer mal wieder durch Konter gefährlich. Also das war bei weitem die schlechteste Halbzeit, die der BVB seit langem gespielt hat. Also da konnte man schon so ein bisschen merken, dass sie vielleicht an dem Druck scheitern werden, weil man hat natürlich im Vorhinein schon gehört, 200 bis 400.000 Leute werden erwartet in der Stadt. Die Schale ist schon da, jeder hat darüber gesprochen und so weiter. Und ja, die Erwartungshaltung war natürlich enorm hoch. Man ist felsenfest davon ausgegangen, dass man nach Abpfiff des Spiels deutscher Meister wird, weil Dortmund hat, ich glaube, nur ein Spiel verloren zu Hause in der gesamten Saison. Das war am zweiten Spieltag gegen Werder Bremen. Und sonst war man zu Hause bis auf, ich glaube, ein, zwei Unentschieden. Ich weiß nicht genau, wie die Statistik aussieht, aber unbesiegt. Und wenn man dann halt so in ein Saisonfinale reingeht, hat man natürlich die Erwartungshaltung, dass man das Spiel gewinnt. In der ersten Halbzeit, ja, konnten Dortmund das nicht umsetzen. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie natürlich den Druck erhöht und waren dann auch erfolgreich durch Guerreiro, der sein letztes Spiel für den BVB gemacht hat. Und dann hat man natürlich weiter Chancen kreiert, aber man hat den Ball einfach nicht ins Tor bekommen. Und währenddessen in Köln, ja, kam der FC dann langsam auf. Man hatte eine Kopfballchance durch Davy Selke, die Jan Sommer parieren konnte. Und generell, ja, wurden die Kölner natürlich so ein bisschen griffiger und so weiter. Richtige, hundertprozentige Torchancen gab es dann allerdings auch nicht mehr wirklich. Sie hat natürlich dann mehr Spielanteile, aber wirklich gefährlich wurde das nicht. Ja, bis zur 80. Minute dann, wo es dann einen Elfmeter für Köln gab, der auch absolut vertretbar war, der zwar unglücklich war, weil er halt auf der Linie war, das Handspiel von Serge Gnabry, allerdings war der Elfmeter berechtigt, den Ljubicic dann eiskalt versenkt hat. Und dann war der BVB Stand der 80. Minute deutscher Fußballmeister. Nicht, weil sie ihr eigenes Spiel gewinnen, sondern weil die Kölner ihnen Schützenhilfe leisten. Ja, und da waren meine Hoffnungen dann kurz vorm Zerbrechen, sage ich mal. Also ich war dann schon ordentlich gebeutelt, weil auch irgendwie Bayern nicht großartig den Anschein machte, irgendwie das Spiel noch zu drehen und beziehungsweise nicht das Spiel zu drehen, aber noch ein Tor zu schießen. Weil wirklich in der zweiten Halbzeit ging nach vorne sehr, sehr wenig. Man hatte noch eine Chance durch Choupo-Moting vorher vom 1-1, aber wirklich zwingend wurde das alles nicht bei den Bayern. Ja, bis dann halt die 88. Schrägstrich 89. Minute angebrochen war. Zuerst Leroy Sané mit einer Riesenchance, den er eigentlich auf Gnabry rüberlegen muss. Den Ball konnte Marvin Schwäbe sehr, sehr stark parieren und ja, die Dortmunder erstmal retten, aber dann gut 20 Sekunden später kam dann der frisch eingewechselte Jamal Musiala mit seiner ersten Ballaktion im Spiel und haut das Ding unten rechts in der 89. Minute rein und schießt die Bayern somit zum Meistertitel. Ich bin selten solche Jubelsprünge, glaube ich, gesprungen. Also das kam schon sehr nah an das Saisonfinale der Formel 1 2021 in Abu Dhabi ran, als Max Verstappen Weltmeister wurde. Also da ging es bei mir komplett steil. Also wie Musiala den aus der Drehung reinmacht und Bayern eigentlich in der aussichtslosen Position rausholt und sie dann zum Meister schießt, das war schon große Weltklasse. Und ja, da war natürlich die Freude bei mir unfassbar groß. Allerdings war das Spiel ja noch nicht vorbei. Es waren ja noch 5 Minuten nachzuspielen, wo dann allerdings nicht mehr viel passiert ist. Also die Bayern haben das dann gut runtergespielt bekommen und haben ihren Teil der Aufgabe erfüllt, hatten das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln, wenn auch mit ein bisschen Glück, aber unterm Strich auch nicht unverdient, 2-1 gewonnen. Währenddessen der BVB immer noch 2-1 zurücklag. Niklas Süle konnte dann in der 90. plus 5 nochmal ein Tor erzielen und konnte aufs 2-2 stellen. Allerdings war das die letzte gefährliche Aktion. Dem Spiel Dortmund hat noch einen langen Ball bekommen, wo ich mich auch gefragt habe. Also der Schiedsrichter hat da unnormal nochmal viel nachspielen lassen. Also es waren 5 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Ich weiß, dass Dortmund noch ein Abseitstor gemacht hatte. Allerdings war das ja alles schnell und das war ja nicht, das hat vielleicht 10 Sekunden gedauert und der hat 7 Minuten fast noch nachspielen lassen und Dortmund hat dann noch ein, zwei lange Bälle nach vorne geschickt nach dem 2-2 und ich habe jetzt schon vor meinem geistigen Auge gesehen, wie Borussia Dortmund das 3 zu 2 erzielt, während die Münchner wohl schon irgendwie zu den Fans gelaufen sind und gejubelt haben, weil sie dachten, das Spiel wäre vorbei. Das wäre so ein bisschen der Schalke-Moment gewesen von 2001. Nur diesmal wären die Bayern in der Schalker-Situation gewesen. Zum Glück kam es nicht so. Und der Schiedsrichter hat dann nach einem langen Ball, der geklärt wurde, abgepfiffen. Und somit ist der FC Bayern München jetzt zum 11. Mal in Folge deutscher Fußballmeister geworden. Ja, also an Spannung war dieses Finale kaum zu überbieten. Ich meine, Dortmund verliert bzw. spielt unentschieden zu Hause in Dortmund gegen Mainz. Währenddessen führen die Bayern 80 Minuten lang, kriegen dann das 1-1. Borussia Dortmund ist nochmal Meister für knapp 10 Minuten, bis dann halt Jamal Musiala das 2-1 macht und die Bayern wieder zum Meister macht. Also es war ein Auf und Ab der Gefühle und zum Schluss war es dann zum Glück, waren es dann, ja, war das Glück dann auf der Seite der Bayern. Wobei ich jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, also Bayern München hat einfach keine gute Saison gespielt, vor allem keine gute Rückrunde gespielt. Und mir tut es, und das sage ich jetzt auch ohne irgendwie Häme und Spott gegenüber den Dortmund-Fans auszusprechen, mir tun die Dortmund-Fans schon leid. Also wenn du halt 11 Jahre lang jetzt, oder es waren jetzt ja 11 Jahre, auf deine erste Meisterschaft wartest, du eigentlich alles perfekt auf dem Tisch serviert bekommst und zu Hause gegen eine Mannschaft spielst, für die es um nichts mehr geht, dann gehst du natürlich mit der Erwartung da rein, wir gewinnen das jetzt, wir ziehen das Ding jetzt durch, wir holen uns die Meisterschaft, weil man hat ja auch erst einen Spieltag zuvor die Tabellenführung sich zurückerobert. Und dann, wenn man es dann nicht schafft, tut es mir schon leid, mir tut es auch für Edin Terzic leid und auch natürlich auch für so einen Spieler, auch wenn ich ihn nicht mag, für Marco Reus, der da einfach jetzt seit 10 Jahren oder 11 Jahren beim BVB spielt und unbedingt diesen Meistertitel mal haben will, und so nah war er noch nie dran. Ja, allerdings brauchen die Dortmunder es sich keinen anderen vorzuwerfen als sich selbst. Also es tut mir leid, wenn man die ganze Saison betrachtet, dann kommt es am Ende des Tages darauf an, wer die meisten Punkte hat. Und ich meine, wenn du es zu Hause am letzten Spieltag nicht schaffst, gegen eine Mannschaft zu gewinnen, für die es um nichts mehr geht, dann tut es mir leid, dann bist du einfach kein verdienter deutscher Meister. Die Bayern hatten es auch, haben auch Spiele gehabt, wo ich, oder auch über die Saison gesehen, wo ich gesagt habe, eigentlich hätten sie es dieses Jahr mal nicht verdient, es hätte eine andere Mannschaft verdient. Aber weil die Dortmunder, sage ich mal, noch blöder sind als die Bayern, haben sie es nicht verdient. Und bei Bayern ist einfach dieser Unterschied, sie spielen auch kein super Auswärtsspiel in Köln. Sie haben nach dem 1-0 oder nach der Chance von Thomas Müller aufs 2-0 mehr oder weniger aufgehört, nach vorne zu spielen. Allerdings muss man sagen, bei Bayern ist es so, die machen dann in der 90. oder 89. Minute noch das Tor, was der BVB eben nicht macht. Und das ist der große Unterschied. Bayern kann eine scheiß Saison spielen, Dortmund kann eine scheiß Saison spielen. Aber dieser eine Moment, weil Bayern dieses eine Tor macht, weil das vielleicht auch die Mentalität der Bayern ist, machen sie dieses Tor, was Borussia Dortmund nicht macht. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften.
Ja, also ja, am Ende hat sich definitiv die Klasse durchgesetzt, wobei man bei diesen Sachen ja auch immer darauf achten muss, Dortmund hat dieses Jahr nicht wirklich mehr Punkte geholt als letztes Jahr. Und letztes Jahr waren sie weit abgeschlagen von den Bayern. Also es wird immer so gewichtet und klar, es kommt einem so vor, weil die Rückrunde halt vom BVB extrem stark war, aber die Hinrunde vom BVB war extrem schwach. Also Dortmund war zeitweise auf Platz 6 der Tabelle und hat ein Spiel nach dem anderen nicht gewonnen. Und deshalb, also man muss am Ende des Tages sagen, also wenn man sich noch mal erinnert, am Anfang der Saison war das ein Titelkampf zwischen Union Berlin und Bayern München. Also und Dortmund war gar nicht wo, die sind nicht mal im Namen Titelkampf aufgetaucht. Deshalb muss man sagen, ich finde, klar, natürlich, der BVB hat jetzt die Chance auf die Meisterschaft und klar, es ist eine sehr, sehr gute Saison gewesen, eine sehr gute Rückrunde vor allen Dingen. Aber am Ende des Tages wird meiner Meinung nach diese Dortmunder Leistung auch an vielen Stellen zu hoch gehangen. Ich meine, sie stehen meiner Meinung nach nicht aufgrund ihrer Leistungen da, sondern aufgrund der unnormal schwachen Leistung der Bayern, weil die Bayern dieses Jahr nicht so gespielt haben wie gewohnt und unnatürlich auf Punkte liegen gelassen haben. Aber der BVB hat ja nicht großartig was anderes gemacht als die letzten Jahre auch. Sie haben eine ähnliche Punktezahl Man hat's ge das gab es vor einigen Spieltagen, wo man die Gegenüberstellung hatte, wo Dortmund das erste Mal, glaube ich, Tabellenführer war, hat man gesehen, dass zu dem Zeitpunkt, an dem Spieltag letztes Jahr, Marco Rose genau die gleiche Punktzahl mit Dortmund hatte und dann rausgeschmissen wurde mit dieser Punktzahl. Also das muss man ja auch immer mal so ein bisschen beachten. Also das war jetzt keine herausragende Saison des BVBs. Eigentlich war es eine normale Saison. Und weil meiner Meinung nach, klar, also wie gesagt, sie haben um Titel gekämpft, alles gut. Aber meiner Meinung nach wird manchmal die BVB-Leistung dieses Jahr als so abnormal und so übernatürlich gewertet und als ob sie jetzt irgendwie einen Sprung gemacht hätten. Aber eigentlich haben sie gar nicht wirklich einen Sprung gemacht. Natürlich, die Rückrunde war sehr, sehr stark. Sie waren die beste Mannschaft in der Rückrunde. Und sie haben das, was sie in der Hinrunde viel verloren haben, haben sie in der Rückrunde wettgemacht. Und hätten sie die Hinrunde so gespielt wie die Rückrunde, dann sähe es auch wahrscheinlich ganz anders aus. Aber sie haben die Hinrunde halt vor allen Dingen sehr verkackt. Und also meiner Meinung nach wird das, das wollte ich einfach nur mal sagen, auch manchmal ein bisschen hochgegangen. Und jetzt am Ende im Saisonfinale, ja, haben sich. Da hat sich am Ende die Klasse durchgesetzt. Und das, was du gesagt hast, das stimmt. Wobei man sagen muss, dass das dies Jahr auch nicht wirklich auf die Bayern zutrifft. Also klar, jetzt im letzten Spiel hat es das. Aber man hat das so oft gesagt, die Bayern machen das Ding halt, aber das haben sie dies Jahr unnatürlicherweise oftmals einfach nicht hingekriegt. Und jetzt am letzten Spiel haben sie es halt hingekriegt. Und ich sehe das ähnlich wie du. Also ich fand das von den Bayern auch keine berauschende Leistung. Also ich habe ein ganz anderes Spiel von den Bayern erwartet. Ich habe von den Bayern erwartet, dass man danach strebt, den FC da 3, 4, 5-0 abzuziehen und da ein klares Ding daraus zu machen. Sie haben das Spiel zu keiner Zeit zugemacht. Sie haben es die ganze Zeit offen gestaltet. Köln hatte viel vom Spiel, hatte fast 50% Ballbesitz, also war vom Ballbesitz ausgeglichen. Und es war ein sehr offenes Spiel und dann passiert eben so eine Situation zu einem eigentlich sehr ungünstigen Zeitpunkt für die Bayern, weil. Das war, glaube ich, in der 81. Minute. Das heißt, da ist, man ist zu dem Zeitpunkt am Führen und sicher geglaubter Meister und auf einmal passiert so ein Elfmeter und der geht rein. Und dann steht es auf einmal 1-1 und dann merkst du, oh, ich habe ja nur noch 8 Minuten Zeit, um hier irgendwas hinzukriegen. Und du hast es auch gesagt, die Bayern hatten darauf auch im Prinzip eigentlich keine wirkliche Antwort. Aber dann kam halt der Jamal Musiala, den man meiner Meinung nach auch kritisieren muss, auch wenn er jung ist, aber auch er hat in der Rückrunde nicht das gezeigt, was er am Anfang gezeigt hat. Und ja, haut das Ding halt einfach so eiskalt rein. Da ist jeder ohne Chance und am Ende stehen die Bayern halt oben und die Klasse hat sich durchgesetzt. Und ja, was soll man dazu sagen? Also am Ende hat es der verdient, der oben steht und die Bayern haben es dann am Ende auch verdient. Klar, sie haben Fehler gemacht. Aber sie sind am Ende trotzdem Meister und darauf kommt es an. Und der BVB, tut mir leid, aber mit dem, also ich habe da mit den Spielern und so kein Mitleid eigentlich, weil die hatten es oftmals selbst in der Hand, haben es immer wieder weggegeben. Jetzt hatten sie es am letzten Spieltag selbst in der Hand. Spätestens da muss man es machen. Und meiner Meinung nach hat mir auch der Einsatz von Dortmund nicht gefallen. Also, wenn es für eine Mannschaft wie im BVB am letzten Spieltag um die Meisterschaft geht, dann und sie es selbst in der Hand haben, dann will man da 110% sehen in den Zweikämpfen, in allem. Und das hat der BVB einfach nicht gezeigt, meiner Meinung nach. Also, meiner Meinung nach war der nötige Kampf des BVB ist einfach nicht da. Und dann wird das Drehbuch halt auch noch so geschrieben, dass es gegen dich läuft. Und dann knallt es halt. Und der BVB hätte das auch gut und gerne auch aufholen können. Einige Chancen nicht reingegangen. Wenn die reingegangen wäre, wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Aber am Ende sollte es einfach nicht sein. Und man muss einfach sagen, dieser letzte Spieltag hat eigentlich die gesamte Bundesliga-Saison nochmal zusammengefasst. Und am Ende haben es die Bayern gemacht. Herzlichen Glückwunsch dafür. Sie haben es verdient. Und ja, wir haben den gleichen Meister. Und nächste Saison muss man sehen, was da anders läuft. Aber ja, man muss es anerkennen. Und als BVB-Fan natürlich schwierig, vor allem nachdem man da die Feierlichkeiten schon so organisiert hat und so. Hochmut kommt vor dem Fall, wie man so oft sagt.
Ja,
Also.
das ist das Ding, ja. Das war ja auch das, was Thomas Müller sogar noch in einem Instagram-Video gesagt hat, vorm letzten Spiel, dass er gesagt hat, ja, wir werden gucken, wir haben ein schwieriges Auswärtsspiel vor uns in Köln, aber wir werden alles geben. Und für Dortmund, der sagt, der Druck liegt komplett beim BVB. Die Erwartung von so vielen Menschen muss man erstmal erfüllen. Und am Ende des Tages hat Thomas Müller komplett recht mit diesem Video gehabt, weil es ist nun mal so, der BVB kennt diese Situation einfach nicht, um so einen großen Titel zu spielen, um die Meisterschaft zu spielen. Da sind vielleicht, Mats Hummels hat die Meisterschaft gewonnen, aber sonst sind da ja kaum noch Spieler, die mal deutscher Meister geworden
Guck dir
sind.
mal die entscheidenden Spieler an. Die waren noch nie in dieser Situation. Also, die
Ja.
entscheidenden Spieler sind Julian Brandt, Alea, Adeyemi. Ja, okay, der war früh ausgewechselt. Bellingham.
Der war aber auch, der war auch angeschlagen.
Ja, genau. Der hat gar nicht gespielt, glaube ich sogar. Also, beim BVB übernehmen halt die Hauptrollen Spieler, die noch nie ansatzweise in der Situation waren, um eine Meisterschaft zu kämpfen. Also ich
Ja.
glaube, Adeyemi hat mit Salzburg die Meisterschaft gewonnen,
Ja,
aber
aber das kannst du ja
Österreich
nicht
ist
mit
das
Deutschland
ja
vergleichen.
genau. Also man hat einfach auch beim BVB, klar, also, ich finde es immer sympathisch, wie man beim BVB agiert, aber man hat einfach nicht die Spieler, die wissen, mit so einer Situation umzugehen. Und das hast du halt in dieser Situation gemerkt. Aber trotzdem, wie ich auch gesagt habe, erwarte ich auch vor allem von so jungen Spielern eigentlich, dass du da 200% in deinen ersten großen Titel steckst. Also meiner Meinung nach, der BVB war meiner Meinung nach einfach enttäuschend.
Ja.
Und meiner Meinung nach hat da einfach der Kampf gefehlt. Und das ist für mich auch unverständlich, weil natürlich hast du den Druck, aber mit dem Druck solltest du ja mal als allererstes Moral und Kampf entgegensetzen, bevor da irgendwie spielerische Klasse und sonst was kommt. Aber wenn du nicht in den Zweikämpfen da bist und nicht da den Gegner, für den es um nichts mehr geht, für Mainz ging es um nichts, sie wurden am vorherigen Spieltag von Stuttgart, wo es für Mainz theoretisch noch um die Euroleague ging, was für den Verein ein großer Schritt gewesen wäre, wurden die von Stuttgart abgefertigt. Und jetzt lässt du dich da so herspielen. Und also sie haben sie nicht herspielen gelassen, aber ihr versteht, was ich meine. Und ja, meiner Meinung nach. Damit wollen wir es auch abschließen. Verdiente Meisterschaft für den FC Bayern. Und der BVB hat sich einfach ein Eigentor geschossen. Selbst schuld habe ich nicht wirklich Mitleid mit. Man hat nicht schlau geplant. Man hätte die Plätze auch am Tag später noch schmücken können oder so. Oder den Fans, die die Meisterschaft gefeiert hätten, wäre es scheißegal gewesen, glaube ich, ob da eine Fahne an der Laterne hängt oder nicht. Also. Man hat sich selbst das eigene Grab geschaufelt eigentlich und da ist man halt mitten reingefallen. Und das muss man hier auch nochmal sagen, man muss an Mainz und Köln applaudieren, die beide, obwohl es für sie um nichts mehr geht, alles in diese Spiele gesteckt haben. Also Mainz sowieso natürlich mit einer super Leistung, mit diesem 2:2 am Ende, aber sie hätten ja fast noch gewonnen. Das sowieso. Und Köln, auch wenn sie verloren haben, haben auch so gut wie alles, natürlich hätte vielleicht noch mehr drin sein können, aber sie haben alles versucht und den Bayern Paroli geboten. Sie haben nicht irgendwie da auf Larifari gespielt. Und das hatten wir auch schon vor dem Spieltag angesprochen, dass wir bei beiden Vereinen nicht davon ausgehen, dass irgendein Verein das nicht ernst nehmen wird oder da nicht alles reinstecken wird. Und das hat man auch gesehen. Trotzdem muss man da einfach nochmal loben. Und ja, wir können dann noch gleich mal auf das andere Thema, was dann bei den Bayern ja entstanden ist, ausgehen. Aber
Können wir,
erstmal
glaube
würde
ich,
ich.
können wir vielleicht direkt auch kurz machen.
Ja, oder
Also
mach das eben
können wir,
kurz, ja.
können wir, Mann, also weil Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn wurden kurz nach Abpfiff, wurde es offiziell, dass die beiden entlassen werden. Die beiden wurden schon 2 Tage vorher über diese Entscheidung informiert. Über die Art und Weise lässt sich natürlich streiten. Ich sage auch das Gleiche, was Joshua Kimmich gesagt hat. Man hätte das auch einfach 2, 3 Tage nach dem Spiel sagen können oder öffentlich machen können.
Vor allem haben sie es ja schon während dem Spiel öffentlich gemacht.
Nee,
Also,
es wurde nach dem Spiel, es wurde nach dem Spiel, direkt
nee,
nach Abpfiff, vor, ne,
es wurde
direkt nach,
früher öffentlich gemacht.
nein, es war direkt, es war direkt nach dem Abpfiff, direkt nach dem Abpfiff wurde das wird das publik gemacht. Also es hat der FC Bayern auch erstmal nicht offiziell gemacht, sondern es ist natürlich irgendwie durchgesickert und dann hat Bayern es ein paar Stunden später offiziell gemacht. Ja, es war natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt. Ich sage auch, dass man, wie Kimmich es gesagt hat, dass man hätte es 2, 3 Tage später machen müssen eigentlich. Aber allerdings gab es dann wohl auch wohl intern Probleme mit Oliver Kahn. Denn Hasan Salihamidzic hat das wohl, und das muss man auch sagen, obwohl ich kein großer Fan von ihm war und auch nicht bin, er hat das sehr, sehr sportlich aufgenommen. Er hat die Mannschaft mit nach Köln begleitet. Er war komplett mit der Mannschaft, hat gejubelt mit der Mannschaft, hat gefeiert mit der Mannschaft und hat sich auch den Fragen der Reporter gestellt und hat einen sehr, sehr guten Abgang gemacht. Er ist mit Stil abgegangen, das muss man Hasan Salihamidzic lassen. Er ist abgegangen wie ein wahrer Gentleman und das muss man ihm zugutehalten, während es wohl bei Oliver Kahn anders war. Oliver Kahn ist wohl intern ausgerastet und er soll wohl ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis mit dem Mann der Finanzmann FC Bayern, Dehner, gehabt haben. Und er wird nämlich wohl, oder er wird sein Nachfolger. Und er soll wohl ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis mit Oliver Kahn gehabt haben. Das heißt, Oliver Kahn ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis mit ihm, weil Kahn wohl vermutet hat, dass er zusammen mit Heiner oder dass er den Heiner davon, den Präsidenten des FC Bayern davon überzeugt haben soll, ihn rauszuwerfen und so weiter. Und Oliver Kahn soll dann wohl sehr, sehr emotional geworden sein und wohl auch, er hätte auch wohl gedroht dass er interner Sachen auspacken will und so weiter. Und davor hatte man Angst beim FC Bayern, deswegen hat man ihn nicht mit nach Köln fliegen lassen, ihn nicht mit zur Mannschaft gelassen. Oliver Kahn hat das dementiert und da weiß man natürlich nicht, welcher Seite man glauben soll. Wenn der eine Ja sagt, der andere Nein sagt, finde ich sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr strange, was hinter den Kulissen bei Bayern dieses Jahr abgegangen ist. Ich bin um ehrlich zu sein froh, dass Oliver Kahn als auch Hasan Salihamidzic ihre Posten räumen. Jetzt wird natürlich nach einem Nachfolger für Hasan Salihamidzic gesucht. Karl-Heinz Rummenigge, der jetzt zurück zum Aufsichtsrat gekommen ist, hat gesagt, dass es wohl ein deutscher Nachfolger sein wird. Bleibt abzuwarten. Man muss jetzt einfach gucken, es steht wohl Reuter von Augsburg auf der Liste. Max Eberl wurde auch genannt, wo ich gar keine Ahnung von, also was ich gar nicht gecheckt hätte, weil er ja gerade erst bei RB Leipzig angefangen ist und das wohl auch ein längerfristiges Projekt ist. Deswegen hätte ich das gar nicht verstanden. Er hat das heute auch schon dementiert. Deswegen bin ich mal gespannt, wer dort der Nachfolger von Hasan Salihamidzic wird. Wie gesagt, also auch das passt perfekt zur Saison der Bayern. Man kann da, wie ich eben schon gesagt habe, geteilter Meinung sein. Ich fand es auch nicht gut, wie man es jetzt gehandelt hat. Man hätte es, wie gesagt, ein paar Tage später machen müssen, wo jetzt eh erstmal die Sommerpause kommt. Und dann hat das eigentlich auch so ein bisschen so einen schwarzen Schleier über die Meisterfeierlichkeiten geworfen. Ja, hätte man besser was managen können, finde ich. Wobei man,
Ja.
Herbert Heiner gesagt hat, man wollte es den beiden früh genug sagen und dass es dann irgendwie wieder durchgesickert ist, ist in der heutigen Welt halt klar. Deswegen hätte ich es auch gut gefunden, wenn man es erst später gemacht hätte.
Ja, also ich bin mir nicht sicher, inwiefern das bei den Bayern was verändern wird. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht nicht auch noch andere Personen, die vielleicht auch noch über Kahn und Salihamidzic stehen, vielleicht mit ihrem Handeln, auch hier wieder ein strittiges Handeln, wo Kahn und Salihamidzic keinen Einfluss drauf hatten, ob da vielleicht nicht sogar noch andere Leute eher für diese Unruhen verantwortlich sind. Da kann jeder sich seine eigene Meinung zu bilden. Ich finde es auch vom Ding her richtig, sie entlassen zu haben, wobei ich sagen muss, dass ich das Problem dies Jahr nicht nur daran ausmachen würde. Klar, es sind viele Probleme entstanden, die unnötig waren, aber nichtsdestotrotz sehe ich beim FC Bayern diese Saison ein großes Problem bei der Mannschaft an sich, die meiner Meinung nach nicht das gezeigt haben, was sie können. Ich meine, einen Salihamidzic, was haben die Bayern-Fans für Lobeshymnen auf ihn gehalten nach der Sommerpause? Und dann haben die Spieler halt nicht performt und danach war er wieder der Blöde. Also Salihamidzic hat immer noch im Sommer
Ja,
gute Arbeit geleistet.
das muss man halt sagen, das kam halt vor allem nach der Entlassung von Julian Nagelsmann. Also das kam ja auch nach
Ja,
der Art und
okay,
Weise,
aber
wie er
meiner Meinung
rausgeworfen
nach
wird.
ist da, Auch da würde ich, glaube ich nicht, dass sich das Paar Schuhe nur Salihamidzic und Kaan anziehen müssen.
Ja, das sind doch, das sind ja Entscheidungen, die nicht der Aufsichtsrat treffen. Das sind ja Sachen, die der Sportvorstand. Der Aufsichtsrat hat ja keinerlei Befugnisse darüber zu entscheiden, wer neuer Trainer wird, wer
Ja,
neuer
aber
Spieler
da
wird oder sonst
werden ja
irgendwas. Der
trotzdem
Aufsichts,
Absprachen bei
ja, aber
so
der
vielen.
Aufsicht, ja, der, das sind ja, letztendlich trifft der Sportvorstand die Entscheidung. Und der Aufsichtsrat trifft die Entscheidung, wer halt Sportvorstand wird. Die sind noch mal eine Ebene darüber. Deswegen weiß ich nicht so ganz, ob das irgendwie auf die, ich glaube, das ist schon sehr auf Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn zurückzuführen, die das ja auch öffentlich gesagt haben, dass sie unbedingt Thomas Tuchel haben wollten.
Ja, okay. Ist ja auch am Ende egal. Trotzdem, ja, ich finde es richtig, sie rausgeworfen zu haben. Zeitpunkt, alles. Ja, weiß ich nicht, ob es die Probleme bei den Bayern ändern wird. Weiß ich auch nicht. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, damit ist nicht alles beseitigt. Ja, es fängt jetzt meiner Meinung nach schon wieder damit an, dass man jetzt wieder anfängt, Capalovic zurückzuholen. Also. Das ist halt auch so eine Sache bei den Bayern, was das habe ich in dem Podcast auch schon gehört von Sky, von Wolf Fuß und Frank Buschmann, die haben das Gleiche gesagt. Bei Bayern ist man nicht offen für was Neues. Bei Bayern will man immer beim alten Bewährten bleiben. Und ja, das sieht man jetzt, dass man Karl-Heinz Rummenigge wieder zurückholt. Das sieht man daran, dass trotz Uli Hoeneß sich ja im Großen und Ganzen zurückgezogen hat, er trotzdem immer noch einen immensen Einflussfaktor bei Bayern hat. Und genauso sieht man das jetzt, dass man jetzt allein wieder Capalovic zurückholen will. Also, es tut mir leid, aber meiner Meinung nach ist das klar, er ist gut mit Neuer und klar, wenn Tuchel jetzt wieder auf Neuer setzt, klar, alles. Aber insgesamt muss man sich das einfach angucken. Also, du entlässt den auf abstruseste Weise, löst eine Riesendiskussion aus und nicht mal ein halbes Jahr später sagst du jetzt ja, also es steht ja noch nicht fest, aber anscheinend soll es ja ziemlich wahrscheinlich sein. Sagst du, wir holen wieder. Also, ja, weiß ich nicht. Aber egal. Erste Entscheidung, die offiziell ist, Kahn und Salihamidzic sind raus. Verständlich. Offiziell ist auch, dass Rummenigge zurück im Aufsichtsrat ist. Und den Rest muss man schauen, wie sich das dann nächstes Jahr mit neuen Strippenziehern bei den Bayern entwickeln wird. Ob dann die Unruhen stiller werden. Feststeht, um die Bayern sind immer Unruhen. So stark wie dieses Jahr ist es nicht normal. Und das muss man einfach wieder in den Griff bekommen. Und dann muss man vor allem auch gucken, dass man ja da wieder alles verbunden kriegt. Vorstand, Mannschaft, Fans, das muss alles wieder eins werden, damit es auch wieder sehr harmonisch an derselben Straße zuläuft und die ganzen Stimmen um den FC Bayern kleiner werden. Aber damit würde ich jetzt auch sagen, schließen wir das Thema ab, denn wir hatten noch einige andere Entscheidungen in der Bundesliga. Und ja, die erste, vielleicht sogar größte von der Geschichte her Entscheidung ist, dass der erste FC Union Berlin, der vermutlich kleine Berliner Club, der sich zur Nummer 1 in Berlin jetzt endgültig entwickelt hat, da Hertha abgestiegen ist, tatsächlich Champions League Teilnehmer ist. Und diese Doppelmoral finde ich ganz witzig, denn ja, im Plan des entstehenden Big City Clubs stand, dass man jetzt in diesem Zeitraum in der Champions League spielen möchte. Union Berlin war zu dem Zeitpunkt noch in der zweiten Liga. Und ja, jetzt haben wir den Plot-Twist. Hertha ist in der zweiten Liga und Union Berlin ist mit ihrem mickrigen Budget in der Champions League. Und da muss man einfach, also. Das muss man einfach wirklich mal sagen, das ist herausragend. Auch wenn es für den deutschen Fußball meiner Meinung nach schlecht ist, so eine Mannschaft in der Champions League zu haben, weil man hat bei Union Berlin gesehen, dass sie ja auf internationaler Ebene nicht Fuß halten können. Klar, sie haben Ajax rausgeworfen, aber ja, dann sind sie gegen den Saint-Gilloise rausgeflogen. Also, ja, keine Ahnung. Deshalb glaube ich nicht, dass sie in der Champions League wirklich standhalten können. Ich lasse mich natürlich gern überraschen, aber ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon aus. Aber einfach für die generelle Geschichte ist es krass. Und Union Berlin zeigt einfach, was man aus wenig Budget machen kann. Und es ist echt ein extrem starker Weg, den Union da eingeschlagen hat. Ich meine, sie sind jetzt, glaube ich, das 4 Jahre in der Bundesliga, oder das 4. Jahr jetzt in der Bundesliga dann. Und
Ja.
Sie haben im ersten Jahr geschafft, die Liga zu halten, haben sich im zweiten Jahr für die Conference League qualifiziert. Im dritten Jahr haben sie sich sogar für die Euroleague qualifiziert, sind in der Euroleague sogar bis ins Viertelfinale. Nee, Achtelfinale, da gab es ja noch das 16. Finale war gegen Ajax. Ins Achtelfinale eingezogen, da dann ausgeschieden und spielen jetzt dieses Jahr Champions League. Also eine stetige Leistungssteigerung. Wenn man demnach weitergeht, müssten sie eigentlich nächstes Jahr Meister werden. Wird aber nicht passieren. Und ja, also es ist wirklich unglaublich, diese Story und auch was Urs Fischer da leistet mit diesem Kader. Es entwickeln sich dort Spieler weiter, die, ja, die man vorher nicht kannte. Man schafft es, Abgänge zu kompensieren. Wenn man sich anguckt, letztes Jahr war einer der tragenden Säulen Awoniyi, der verlässt Union dann in Richtung Premier League. Dann hat man sich erst die Frage gestellt, ja, wer soll den denn ersetzen und so. Dann holst du dieses Jahr einen Geraldo Becker und einen, wie ist er denn jetzt, Jordan Sibachö, die beide sehr gut spielen, vor allem Geraldo Becker herausragend. Und ja, da muss man einfach sagen, da wird einfach richtig starke Arbeit bei Union Berlin geleistet. Und sie haben es rein sportlich auch absolut verdient, über die Saison in der Champions League zu spielen. Natürlich hätte sich Freiburg auch verdient gehabt. Die haben jetzt aber zum Ende der Saison halt ein bisschen Federn gelassen, haben hier und da zu viele Punkte liegen gelassen und dann am Ende es nicht geschafft. Trotzdem spielen sie auch Euroleague, was für den Verein auch großartig ist und was ich glaube auch die viel bessere Option ist, weil man in der Euroleague viel mehr Chancen hat. Und ja, auf jeden Fall das eine herausragende Story und ich bin sehr froh, dass die Bundesliga immer noch solche Storys schreibt und es nicht so ist wie in anderen Ligen, wo vielleicht jedes Jahr die gleiche Mannschaft in den Pokalen spielt. Das haben wir in der Bundesliga. Dass es sowas gibt, ist wirklich schön. Und dass es jetzt sogar, man hat das ja mal, dass so eine Mannschaft dann schafft, mal in der Euroleague zu spielen oder so. Aber dass Union Berlin jetzt in der Champions League spielt, das ist schon wirklich herausragend. Und ja, bin ich gespannt, wie sie dann nächstes Jahr performen werden. Im Abstiegskampf ist meine Prediction, also meine Vorhersage, dass Schalke es nicht schafft, aufgegangen. Ja, man hat es einfach gesehen. RB Leipzig war einfach die stärkere Mannschaft, hatte einfach die mehr Klasse, sind 2-0 in Führung gegangen. Schalke ist dann sogar zurückgekommen nach einem Eckballtor und nach einem Tor von Willi Orban, was ich mir persönlich nicht erklären kann, was der da gemacht hat. Also unerklärlich, war wirklich einer der kuriosesten Eigentore. Und ja, dann hat Leipzig aber am Ende die Schalker dann doch wieder abgezogen, nachdem es dann ernst wurde. Und ja, man hat einfach gesehen, bei Schalke hat es dies Jahr einfach nicht gereicht. Und auch wenn man ihnen es sehr hoch anrechnen muss, wie sie zurückgekommen sind, ich meine, sie waren ja schon gefühlt weg vom Fenster, haben dann richtig starke Leistung gezeigt, sind zurückgekommen, waren lange ungeschlagen, haben dem BVB, der bis dahin jedes Spiel gewonnen hatte, dann auch ein Bein gestellt sogar. Also sie haben nicht nur gegen kleine Namen gewonnen und unentschieden gespielt, sondern auch gegen große Namen. Und ja, am Ende hat es dann trotz dieser Aufholjagd nicht gereicht. Und ja, meiner Meinung nach liegt es einfach daran, dass der Kader nicht für die erste Liga bestimmt war. Man hatte dann am Ende nicht die Klasse, um die erste Liga zu halten. Sie haben es diesen Übergang nicht so gut geschafft, wie es Werder Bremen hingekriegt hat, zum Beispiel, die es meiner Meinung nach sehr gut gemacht haben, die einen sehr guten Bundesliga-Kader haben. Das hat Schalke nicht geschafft und am Ende hat es für sie nicht gereicht. Stuttgart hätte theoretisch ja gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben können. Hätten sie gegen Hoffenheim gewonnen, das haben sie nicht geschafft und mussten daher in die Relegation. Und dort haben sie ja gestern schon einen Riesenmeilenstein gesetzt, haben das Hinspiel 3:0 gegen den HSV gewonnen, wo wir gleich auch noch mehr drauf eingehen werden. Und ja, da schon einen immensen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Ja, das waren so die Entscheidungen, die am 34. Spieltag in der Bundesliga waren.
Ja, also es war viel Spannung geboten. Ich hatte das alles nur so ein bisschen mit einem Auge verfolgt, weil ich halt die Meisterkonferenz geschaut hatte. Und dann halt irgendwie nur, um ehrlich zu sein, Live-Ticker, also halt, wenn halt ein Tor gefallen ist, die Benachrichtigung hat. Im Nachhinein habe ich ja natürlich alle Zusammenfassungen angeguckt, gab natürlich auch noch viele Abschiede von Jonas Hector, Timo Horn, Lars Stindl etc. Also viele, die da Abschied gefeiert haben im Kampf um Europa. War es auch nochmal interessant, weil Hertha hat Leverkusen in die Euro-Conference League befördert, weil Hertha am letzten Spieltag gewonnen hat, ihr letztes vorerst das Bundesligaspiel gegen Wolfsburg, haben sie Leverkusen Platz 6 und Frankfurt Platz 7 beschert. Und somit spielt Leverkusen, wenn Frankfurt den DFB-Pokal am morgigen Tag nicht gewinnt, Europa League. Falls Frankfurt gewinnt, spielt Frankfurt Europa League und Leverkusen Conference League. Also das ist auch nochmal interessant für die europäischen Plätze, was da morgen im DFB-Pokalfinale in Berlin geschieht. Und ja, dann kommen wir, denke ich mal, zur zweiten und dritten Liga. Denn dort standen ja auch noch
Und das hat
einige
alles
Entscheidungen an.
getoppt.
Also das hat, also beides hat, also Digga, das war schon geisteskrank, was da
Und
abgegangen
da
ist.
frage ich mich auch wirklich, ob das nicht geskriptet war. Also das kann mir
Ja,
keiner erzählen.
also um ehrlich zu sein, also fangen wir erstmal an mit der dritten Liga.
Wir fangen das an. Ja, genau, das war samstags vor
Weil
der
das war
Bundesliga.
nämlich ein Tag vorher. Also es ging ja noch um die Aufstiegsränge in Liga 3. Elversberg, die waren ja schon sicher aufgestiegen. Es ging noch um Platz 2 und den Relegationsplatz. Abschied ging ja gar nicht mehr in der dritten Liga, also ging es um nichts mehr. Also da waren die Plätze belegt. Und ja, der VfL Osnabrück spielte zu Hause gegen Dortmund 2, Wien Wiesbaden spielte gegen den Halleschen FC, Dresden spielte, weiß ich gar nicht, gegen wen.
Dresden
Und
hat Dresden nicht gegen Viktoria Köln
nee,
gespielt?
das war Saarbrücken, glaube ich. Das war Saarbrücken.
Stimmt, Dresden hat gegen Oldenburg gespielt.
Gegen Oldenburg, stimmt. So, und Saarbrücken hat ihr Spiel gewonnen, Dresden hat sein Spiel gewonnen. Wiesbaden hat sein Spiel gewonnen und bei Osnabrück, also das war ehrlich nicht mehr zu toppen. Ja, war so ein bisschen wie der BVB am Samstag gegen die Bayern. Man hat schwere Beine bekommen. Es war große Erwartungshaltung in Osnabrück und ja, es war sehr, sehr schwer. Kam nicht richtig ins Spiel, man hat keine großen Chancen kreiert. Der BVB mit ein, zwei echt ganz ordentlichen Chancen, zwar auch nicht den hundertprozentigen Chancen, allerdings war das Chancenplus schon bei den Dortmundern vorhanden. Dann Anfang der zweiten Halbzeit ja, fiel dann das Tor des BVB und somit war Osnabrück auf Platz 6 und es sah echt lange nicht gut aus. Also ja, man hat zwar mehr Spielanteile gehabt in der zweiten Halbzeit, hat es dann aber nicht irgendwie geschafft, zwingend gefährlich zu werden. Es gab eine strittige Situation mit dem Foul an Simakala, wo es hätte Elfmeter geben können, jetzt nicht geben müssen, aber halt geben können. Dann, ja, in der 90. Minute stand es immer noch 1:0 für den BVB. Es war eigentlich aussichtslos. Ja, dann kam Bamoua Kassima-Kala mit einem Schuss aus der Distanz, einfach eine Abnahme mit der Brust, zack, mit dem rechten Fuß abgeschlossen. Und der Ball, ja, ging ins untere Eck, unhaltbar für den Dortmunder Keeper. Und dann stand es 1:1 in Osnabrück und hat dann nur noch ein Tor zum Aufstieg gefehlt. In Wiesbaden war das Spiel schon abgepfiffen gegen Halle. Dort hat Wien 1:0 gewonnen und ja, sie dachten, sie wären aufgestiegen. Die Fans haben einen Platz schon gemacht, wobei ich auch mal sagen muss, also Wiesbaden, das Stadion, das ist ja immer nur zur Hälfte ausverkauft. Also, das ist krass, wie viel frei da immer ist in dem Stadion. Das ist ja nicht mal ein großes Stadion. Also da muss man echt sagen, komisch, was da abläuft. Naja, in Osnabrück wurde allerdings auch gespielt und nach dem 1:1 von Simakala gab es noch eine Chance durch Wulff, der ja das Ding liegen lassen hat. Und da dachte man schon so ein bisschen, ja, das war jetzt vielleicht die Chance zum Aufstieg, die man dort liegen lassen hat. Allerdings gab es dann für den gleichen Spieler, für Jannes Wulff, ja, nochmal eine Chance, die er dann reinmachen konnte. Langer Ball von Giamfi, einfach nach vorne geschlagen, irgendwie Kuddelmuddel im Strafraum und er machte dann ja, das 2:1 und dann war natürlich völlige Ekstase in Osnabrück, was da abging. Das Stadion ist explodiert, muss man wirklich sagen. Also da gab es schon während des Spiels gefühlt einen halben Platzsturm. Dort sind einige Fans schon auf den Platz gelaufen. Mussten dann natürlich alle zurück auf die Ränge, weil das Spiel war ja noch nicht abgepfiffen. Und ja, alle komplett ausgerastet. Der ganze Staff auf dem Feld, Tobias Schweinsteiger auf dem Feld, alle rasten komplett aus. Ich bin meinem Vater zusammen auch gut steigen gegangen, muss ich sagen. Also hier bei mir zu Hause war das Haus dann auch ein Tollhaus und es ging ordentlich ab, muss ich sagen. Ja, dann wurde das Spiel auch direkt eigentlich mehr oder weniger abgepfiffen. Dortmund hat noch den Anschluss gehabt, aber es wurde abgepfiffen. Dann gab es den Platzsturm in Osnabrück und ja, da ist einfach, also da war, das war schon so ein bisschen der Manchester City-Moment von 2012, muss man sagen, mit Edin Dzeko und Sergio Aguero, wo Aguero, wo zuerst Dzeko trifft, der 90. plus 2 und dann wieder 90. plus 3 oder plus 4 Sergio Aguero zum Meistertriumph trifft. Also das war natürlich, bedeutet ein Premier League-Titel mehr als ein Aufstieg in die zweite Liga, aber ja, das war natürlich unfassbar. Das ist so auch sehr, sehr wichtig für die Osnabrücker, muss man sagen, weil einige Spieler dadurch wohl dem Verein erhalten bleiben. Leider wird wohl Baumwakers von Makala, der Topscorer der dritten Liga, den Verein in Richtung Holstein Kiel verlassen. Allerdings werden andere wichtige Säulen wie Engelhardt, Köhler, Traoré wohl ihre Verträge verlängern. Es gibt wohl auch Klauseln, die sich mit dem Aufstieg direkt verlängern. Und ja, das ist natürlich sehr wichtig und vor allem finanziell ist das für einen Verein wie Osnabrück unfassbar wichtig, weil allein die TV-Gelder sind in Liga 2 so viel höher als in Liga 3. In Liga 3 kriegt man rund 900.000 Euro TV-Gelder. Und in der zweiten Liga sind es über 12 Millionen. Und insgesamt ist das ein Gesamtpaket, was deutlich mehr als 22, 23 Millionen, also um die 24, 25 Millionen kriegt man mehr in Liga 2 als in Liga 3. Und das ist natürlich, ja, allein finanziell für so einen Verein eine riesige Spritze, was sehr, sehr wichtig ist. Sage ich mal, selbst wenn man absteigt sofort wieder, war dieses Jahr einfach finanziell unfassbar gut und unfassbar wichtig. Und ja, jetzt natürlich das Ziel nächstes Jahr, die Liga zu halten. Und man hat, muss ich sagen, natürlich sehr viele geile ja, Spiele. Also nächstes Jahr, man fährt nach Berlin ins Olympiastadion, man fährt nach Gelsenkirchen in die Veltins-Arena, man spielt entweder gegen den HSV oder gegen Stuttgart. Also ja, man spielt dort gegen echt große Vereine. Und ja, das ist unfassbar und natürlich ja, habe ich mich unnormal darüber gefreut für die Wiesbadener, was natürlich sehr, sehr bitter, weil die halt schon den Platz gestürmt haben mit dem Gedanken, sie wären jetzt schon aufgestiegen.
Ja, also völlig verrückt, was man da gesehen hat. Und ich glaube, die Wiesbadener wollen es auch selbst nicht glauben, hätten sich gerne eine Zeitmaschine gekauft und wären ein paar Minuten zurückgereist und hätten das lieber sein gelassen. Also ja, sehr, sehr bitter. Jetzt können sie natürlich zum Glück noch in der Relegation zeigen, dass es vielleicht doch klappt. Spielen gegen Arminia Bielefeld, die den direkten Durchmarsch schaffen könnten. Sehr starke Aktion von den Bielefeldern, die die Tickets der Bielefelder Fans auf ihre Kosten nehmen für das Hinspiel in Wiesbaden. Finde ich eine sehr gute Aktion, auch wenn es natürlich vielleicht sogar für die Fans gar nicht das Wettmacht, was sein sollte, wenn sie in die dritte Liga absteigen sollten. Ich meine, Bielefeld war ja eigentlich immer eine gestandene Zweitligamannschaft und ist dann in die erste Liga aufgestiegen. Hat sich natürlich einen riesen Traum für den Verein erfüllt, haben es sogar geschafft, dort 2 Jahre zu spielen. Oder? Doch, Bielefeld hat doch 2 Jahre Bundesliga gespielt, ne?
Ja, 2 Jahre, ja, genau.
Ja, haben es geschafft, 2 Jahre Bundesliga zu spielen, aber ja, haben jetzt mit dem Abstieg dann sich nicht gut erholen können und scheinen jetzt eventuell direkt durchzumarschieren. Den direkten Abstieg konnte man verhindern. Aber man muss jetzt eben in der Relegation ran und da bin ich sehr gespannt, wie das läuft. Denn ich würde sagen, von einer guten Drittligamannschaft und einer schlechten Zweitligamannschaft ist nicht so ein Riesenunterschied. Und ja, da kann es auf jeden Fall spannend werden. Und bin ich gespannt. Und dann gab es ja ähnliche Szenen und vielleicht sogar in einem noch größeren Ausmaß am Sonntag in Sandhausen. Der HSV gewinnt sein Spiel souverän, währenddessen Heidenheim, die es genau wie der BVB in der eigenen Hand hatten, ja, zeitweise 2:0 in Regensburg hinten liegen mit einem schwachen Spiel und ja, dann in der gut 70. Minute einen Anschlusstreffer erzielen, aber dann irgendwie auch kein Tor mehr hingekriegt haben. Währenddessen hat der HSV schon gewonnen und Dann gibt es einen strittigen Elfmeter in der 90. plus 3 für Heidenheim, wo ich mir auch immer noch nicht so sicher bin, ob das ein Elfer ist. Also muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir wirklich nicht so sicher. Währenddessen reißen in Sandhausen schon alle Dämme, die HSV-Fans strömen aufs Feld. Aufstieg nach 4 Jahren für die Fans
Ja,
schon
weil
so
der
gut wie sicher.
Stadionsprecher von Sandhausen die richtig getrollt hat. Der hat
Ja, das
gesagt,
war
die.
ja noch später. Die sind ja
Hä?
schon, die sind schon aufs Feld
Ach
gestürmt und dann
so.
hat der das irgendwann gesagt.
Digga, also der, das ist
Und
auch frech.
auf jeden Fall, ja, dann stand es 2-2 durch den Elfmeter und dann, ja, schaffte es Heidenheim irgendwie noch mit einem Kruseltor das 3-2 zu erzielen und tatsächlich zu gewinnen und den ersten Aufstieg in der Vereinshistorie klar zu machen. Sportlich völlig verdient und in Sandhausen war das Drama groß, denn der Internetempfang ist in dem Stadion nicht da, das anscheinend im Wald liegt.
Ja.
Und ja, dann hat man sich halt auf den Stadionsprecher verlassen. Und der hat dann zum einen erstmal zum Aufstieg gratuliert. Dann beim 3-2 für Heidenheim
Gesagt
haben
3-2 Regensburg, ne?
genau, dass Regensburg das 3-2 erzielt hat und damit ja der Aufstieg sicher war. Und dann brach für die HSV-Fans alles zusammen. Und ja, Sandhausen, die ja auch abgestiegen sind, haben sich danach auch in einem Statement dafür entschuldigt. Ja, weiß ich nicht, geht meiner Meinung nach gar nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn soll man da ordentlich Informationen rausgeben oder gar nicht? Ja, am Ende ist es sehr bitter für den HSV und vor allem nach dem Relegationsergebnis jetzt. Ist ja eigentlich schon klar, also nicht klar, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der HSV in die nächste Runde geht.
Also da können wir nämlich jetzt direkt drauf zu sprechen kommen. Denn da hat es geknallt gestern. Der HSV ist sang- und klanglos beim VfB Stuttgart untergegangen. Nach 40 Sekunden stand schon 1-0 für die Schwaben. Und der HSV hat gar keinen Fuß auf den Boden bekommen. Also Stuttgart hat die komplett überrumpelt und am Ende des Tages mit 13-0 gewonnen. Der HSV war dann am Ende noch eine Viertelstunde in Unterzahl. Und ich sage ehrlich, das Spiel hätte auch 4 oder 5 ausgehen können. Bis auf den Kopfball von Glatzel, der an den Pfosten ging, waren die Hamburger. Okay, und Anton hat einmal noch gerettet, wobei ich noch nicht so sicher gewesen wäre oder sicher bin, ob der Ball reingegangen wäre. Ich glaube, den hätte Müller auch noch gehalten. Denn ja, die Schwaben hatten so unfassbar viele Chancen. Vor allem Gyrassi hat einen Elfer verschossen, hat dann noch eine hundertprozentige vergeben, als er alleine auf Feuer Fernandes zugelaufen ist. Mavropanos zwei Riesenchancen. Also die Stuttgarter hätten das Spiel wirklich höher gewinnen müssen, fast schon. Aber selbst ohne diese weiteren Tore sind die Stuttgarter einfach in einer unfassbar guten Ausgangsposition, weil ich meine, 3 zu 0, das wird sehr, sehr schwer für den HSV, das noch zu drehen, vor allem weil sie halt so eine unfassbar schlechte Leistung gebracht haben im Hinspiel. Wird das sehr, sehr schwer. Allerdings haben wir jetzt am Wochenende gesehen, im Fußball ist alles möglich. Und auch ein Aufstieg vom HSV ist noch nicht komplett ausgeschlossen, wobei ich die Wahrscheinlichkeit halt wirklich jetzt als sehr gering einstufen würde, weil man muss einfach sagen, die Leistung war unfassbar schwach und Stuttgart hat das gut konzentriert wegverteidigt hinten. Und ja, man hätte, finde ich, noch höher gewinnen müssen.
Ja, auf jeden Fall. Also ein ganz schwacher Auftritt von den Hamburgern und die natürlich auch, muss man sagen, das ist natürlich auch mental hart, diese Situation da in Sandhausen, weil auch die Spieler sind ja davon ausgegangen, dass sie aufgestiegen sind, schon so gut wie. Und dann so zurückgeschlagen zu werden, ist natürlich auch für die Spieler hart. Und ja, das war gar nichts gestern. Und man kann natürlich im Rückspiel noch 4 Reisen zu Hause mit den eigenen Zuschauern drücken. Aber ich glaube nicht, dass das was wird. Letztes Jahr gegen Hertha ist man ja sogar, glaube ich, mit der besseren Ausgangsposition ins Rückspiel gegangen. Ich glaube, da hat man das Hinspiel sogar 1-0 gewonnen. Jetzt geht man mit einer äußerst schlechten Ausgangsposition ins Rückspiel. Und da bin ich sehr gespannt, ob der HSV da noch was hinkriegt. Ich glaube nicht dran und denke, der HSV wird das nächste Jahr in der zweiten Liga spielen. Und ja. Wird das altbekannte Gesicht nicht los, dass sie es nicht schaffen, wieder aufzusteigen, der Bundesliga-Dino. Und ja, damit würde ich sagen, haben wir dann auch das deutsche Fußballgeschäft abgehakt, kommen dann kurz zum Euroleague-Geschäft. Ich würde das Ganze jetzt hier auch nicht zu lang ziehen. Wir haben ja auch noch die Formel 1, und
Und das in die 500.
wir sind jetzt hier schon ordentlich dabei, deshalb würde ich das Ganze jetzt ein bisschen abkürzen. Also, Sevilla hat ihrem Namen, also ihren Pokal wieder gewonnen. Das siebte Mal die Euroleague gewonnen. Finde ich phänomenal. Also wirklich als Verein wie Sevilla, bei denen die Saison gar nicht lief, wirklich sehr, sehr stark im Elfmeterschießen konnten sie sich gegen Rom durchsetzen. Ein verdienter Sieg, würde ich sagen. Also für beide Mannschaften wäre es verdient gewesen. Beide hatten gute Phasen im Spiel. Ja, aber am Ende hat Sevilla das Ding für sich entschieden und haben das im Elfmeterschießen auch deutlich gestaltet. Haben nach vier Schüssen, glaube ich, schon gewonnen. Ja, wirklich verdienter Sieg, unglaublich, siebter Sieg in Folge. Für Rom natürlich bitter. José Mourinho sein erstes Finale verloren, hat die Medaille danach einem Fan geschenkt. Kann man sich drüber streiten. Die RTL-Kommentatoren haben das eher negativ aufgefasst. Ja, keine Ahnung, ich finde es nicht schlimm. Und ja, natürlich bitter für die Roma, bei denen es die letzte Zeit deutlich bergauf geht, aber ja, im Finale hat es eben nicht gereicht und Sevilla ist verdienter Euroleague-Sieger. Und ich bin gespannt, wie es dann in den anderen Finalen in der nächsten Woche ausgeht, wo ja auch in beiden Finals ein italienischer Vertreter dabei ist, wo ich sehr gespannt bin, was die zeigen werden. Für Sevilla natürlich sehr erfolgreich werden über die Liga, gar nicht erst im internationalen Geschäft gewesen. Durch den Sieg sind sie jetzt sogar in der Champions League, also für sie natürlich auch für die
Sie haben
nächste
die
Saison von den.
Frankfurter gemacht, die Franken wie
Genau,
Frankfurt letztes Jahr.
also für sie auch. Ja, und vor allem bei Sevilla war es ja noch krasser. Die waren ja in der Hinrunde letzter, also die waren ja
Ja, die,
komplett im Abstiegskampf.
ja,
Die haben jetzt in
das
der
ist krass.
Rückrunde haben sie sich deutlich verbessert, aber in der Hinrunde lief ja gar nichts zusammen bei Sevilla. Und ja, also verdienter Sieg für Sevilla, wichtig auch für die nächste Saison, wie bei Frankfurt, du gerade angesprochen hast. Und ja, bin ich sehr gespannt, wie es läuft. Und da können wir auch noch kurz drauf eingehen. Was ist dein Tipp fürs DFB-Pokalfinale?
Ich sage 2:1 für Leipzig. Ja, obwohl ich bin für Frankfurt, aber ich glaube, Leipzig gewinnt.
Ich denke, es wird ein 2-0 für Leipzig. Also ich denke auch, also ich denke, Leipzig wird besser sein, denke ich. Auch wenn man sich vor allem die Leistung der letzten Wochen ansieht, sehe ich Leipzig
Die
vorne.
sind schon stark, das muss man sagen. Ja, das Triple der Italiener ist jetzt schon nach dem ersten Finale nicht mehr möglich. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein Rom-Fan, ich bin jetzt kein Sevilla-Fan, aber weil ich an sich José Mourinho ganz lustig finde, war ich für Rom eher. Aber ja, es gab natürlich da noch eine strittige Situation, wo es meiner Meinung nach hätte Elfmeter geben müssen für AS Rom. Aber ja, ich meine, die Spielweise von Rom ist natürlich extrem eklig. Da, ne? Hat man ja schon gegen Leverkusen gesehen, die stellen sich sehr tief hinten rein, lassen sich bei jeder Möglichkeit fallen, wollen das Maximum rausholen. Also ja, finde ich, ist so ein bisschen Atletico mal drin. Ich glaube, wenn Atletico gegen Rom gegeneinander spielen würde, das wäre ein interessantes, das wäre, glaube ich, nee, es wäre eben kein interessantes Spiel, es wäre ultra langweilig eigentlich, weil es halt wirklich, ja, zwei sehr defensiv eingestellte Mannschaften sind. Aber ja, am Ende des Tages hat Sevilla schon verdient die Europa League gewonnen. Ja, dann, bevor wir jetzt zur Formel 1 kommen, würde ich noch kurz sagen, sind ja noch ein paar News jetzt gekommen. Zum einen, dass Lionel Messi Paris nach 2 Jahren verlassen wird. Das war zwar absehbar, ist jetzt aber offiziell gemacht worden vom Pariser Coach. Da ist natürlich jetzt die Frage, MLS Inter Miami bei David Beckham, Rückkehr nach Barcelona oder zurück nach, oder nicht zurück, aber nach Saudi-Arabien und gegen Cristiano noch ein bisschen zocken. Ja, ich fände natürlich als Fußballromantiker die Sache mit Barca irgendwie noch am schönsten, wenn er dort zurückkehren würde. Ich glaube, das wünscht sich eigentlich jeder. Aber bleibt abzuwarten. Das wird sich in den nächsten Wochen rauskristallisieren, wohin der Superstar und Weltmeister hingehen wird. Eigentlich kann auch gefühlt seine Karriere beenden, was ich natürlich nicht will, aber gefühlt könnte er seine Karriere beenden, weil er hat eh alles erreicht und ist, wobei, wenn er jetzt auch eine Trophäe gewinnt, ein Major oder nicht Major Title, aber ein irgendwie Titel, dann ist er der Spieler mit den meisten Trophäen. Er ist momentan auf Platz 1 mit Dani Alves, aber wenn er halt diesen einen Titel noch holt, dann ist er alleiniger Halter dieses Rekords. Das will er sicherlich vielleicht noch holen. Jetzt nämlich mit dem Titel vom PSG am Wochenende hat er seinen 43. Titel geholt. Das ist natürlich auch eine Nummer, das ist unfassbar. Vor allem, dass ja jeder Titel irgendwie von Bedeutung geprägt ist, enthalten. Also, das ist schon sehr krass. Ja, dann Karim Benzema wird Real Madrid verlassen. Das ist jetzt auch offiziell, wohl nach Saudi-Arabien in die Liga zu Cristiano Ronaldo. Und Daniel Farke wurde vor gut 2 Stunden von der Borussia aus Mönchengladbach entlassen. Kann ich irgendwo verstehen, war halt eine enttäuschende Saison mit nur Platz 10. Auf der
Komplett
anderen
kann man das
Seite,
verstehen.
ja, also ich verstehe schon, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen, da Gladbach in den letzten 5 Jahren auch sehr, sehr viele Trainer hatte. Man hatte Hacking, man hatte Hütter, man hatte, wie das man vorher nochmal, Rose, was Rose?
Ja.
Rose, jetzt Farke, also man hat natürlich auch sehr, sehr viele Trainerwechsel in den letzten 5 Jahren gehabt,
Favre
deswegen
war doch auch noch mal da, oder?
Favre war, nee, Favre war bei Dortmund, glaube ich. Der kam nicht zurück, glaube ich, soweit ich weiß. Da hat bei Gladbach setzt man auch nicht auf Kontinuität und das weiß ich dann auch nicht, ob das von langfristigen Erfolg geprägt ist, wenn man halt jedes Jahr den Trainer wechselt. Man hätte vielleicht irgendwie weiter auf ihn setzen können und dann halt vielleicht, wenn es halt nächstes Jahr nicht gut gelaufen wäre, auf ihn entlassen können. Aber wenn man mal so guckt, natürlich war Gladbachs Rückrunde enttäuschend, aber der Anfang der Saison war gar nicht mal so schlecht. Also Ansätze waren ja da, die gezeigt haben, dass diese Mannschaft unter dem Trainer durchaus Fußball spielen kann. Aber ja, so ist nun mal das Geschäft. Jetzt
Wobei,
kommen wir.
Gladbach muss man auch mal ansprechen. Also ich glaube, Gladbach wird nächstes Jahr eine sehr, sehr schwere Saison bevorstehen.
Ja, das kann man sagen mit Abgängen und so weiter. Thuram wird wohl auch weggehen im Sommer. Also
Benzebaini, Player, also eigentlich alle Leistungsträger.
Stindl, der auch zwar nicht mehr so krass unterwegs war, weil er schon was älter war, aber trotzdem eine Vereinslegende, die dort die Gladbacher verlässt. Ja, dann kommen wir zum Motorsport. Ich würde mal kurz, bevor wir zur Formel 1 kommen, noch mit einem kurzen Recap des Indy 500 beginnen, das ich sehr aufmerksam verfolgt habe. Ich bin ja so ein bisschen durch meinen Cousin auch auf die IndyCar-Serie gestoßen, die ja bei Sky übertragen wird. Ich gucke jetzt nicht jedes Rennen, aber ich gucke da schon ab und zu mal rein, finde ich ganz interessant. Sind ja auch Ex-Formel-1-Fahrer vertreten, wie Markus Eriksson, der ja letztes Jahr das Indy 500 gewonnen hat, Romain Grosjean, oder auch Formel-2-Fahrer wie unter anderem Callum Eilert, die ja auch erfolgreich in der Formel 2 waren. Also er wurde ja Vizemeister 2020 hinter Mick Schumacher. Also da sind schon ein paar Namen, die auch den europäischen Formel-1-Fans oder den europäischen Motorsport-Fans etwas sagen. Und das Indy 500 hatte ich letztes Jahr schon gesehen. War sehr interessant. Auch dieses Jahr war es echt ein sehr, sehr geiles Rennen, muss man sagen. Also es ging hin und her. Ist natürlich ein ständiger Führungswechsel, weil ab und zu muss man mal wer Sprit sparen. Dann ja, will man den Windschatten vom anderen haben, will sich ziehen lassen und so weiter. Also ich sag mal so, dort gibt es Führungswechsel gefühlt alle 2, 3 Runden. Also nicht immer, aber so, es gab, glaube ich würde schätzen, so um die 30, 35 Führungswechsel gab es in dem Indy. Und ja, am Ende konnte Joseph Newgarden, zweifacher IndyCar-Champion, seinen ersten Indy 500-Sieg bejubeln vor Marcus Ericsson. Und dort gab es zwei heftige Situationen während des Rennens. Einmal einen heftigen Unfall von Kirkwood mit Felix Rosenqvist. Denn Rosenqvist hatte sich gedreht, ist in die Wand eingeschlagen, hatte sich gedreht, hatte Kirkwood berührt. Und der Reifen von Kirkwood, die fahren ja im Oval durchschnittlich ja weit über 340 Stundenkilometer, ist über den Fangzaun drüber geflogen, über die Zuschauermenge auf ein Auto geflogen, was auf irgendeinem Parkplatz stand, auf einem Chevrolet drauf. Und es wurde keiner verletzt. Also wer das noch nicht gesehen hat, kann mal irgendwie auf der Instagram-Seite des Sky Sport F1 Kanals da mal sich das Video angucken. Das sah so krass aus. Also live hatte ich da echt Angst, dass der Reifen irgendwie in die Zuschauermasse da geflogen ist, was zum Glück nicht passiert ist. Da hatten die Fans und die Fahrer sehr, sehr viel Glück. Auch Kirkwood, der sich da überschlagen hat und auf dem Dach auch gelandet war, ist nichts passiert, alle unverletzt. Das war natürlich die wichtigste Nachricht. Und Markus Eriksson ist so ein bisschen das widerfahren, was Lewis Hamilton 2021 in Abu Dhabi widerfahren ist. Und zwar war die Situation folgende: Es waren noch 2 Runden zu fahren, es war eine rote Flagge wegen dem Unfall und es waren noch 2 Runden zu fahren. Und beim Indy 500 ist es so, die fahren immer, wenn eine rote Flagge ist, die fahren eine Einführungsrunde und dann eine Runde, um die Reifen aufzuwärmen. Denn in der IndyCar gibt es, anders als in der Formel 1, keine Reifenwärmer. So, da müssen sie halt erstmal die Reifen aufwärmen. Jetzt war aber die Phase oder der Fall, dass sie einfach gesagt haben, nee, das machen wir nicht, wir wollen eine Runde Racing haben. Das gleiche, was es 2021 gab. Deswegen wurde diese eine Runde, die eigentlich die letzte Runde, die eigentlich zum Reifenaufwärmen genutzt werden sollte, geskippt. Es gab eine normale Runde und dann gab es Racing. Und das war natürlich für Marcus Ericsson, der zu dem Zeitpunkt in Führung lag, mehr oder weniger das Todesurteil. Er hat zwar einen ultra guten Restart gehabt und hat halt, ich glaube, ungefähr ein, zwei Autolängen Abstand zum zweiten zu Joseph Newgarden gehabt. Allerdings zieht natürlich der Windschatten ultra krass. Und Joseph Newgarden hat das ausgenutzt, hat Marcus Ericsson überholt und konnte dann diese Führung bis ins Ziel retten. Also es war dann ultra knapp. Ericsson ist da fast nochmal an ihn rangekommen. Und ja, hat dann allerdings nichts gemacht. Joseph Newgarden hat das gewonnen. Marcus Ericsson war natürlich extrem angepisst, was ich auch verstehen kann. Ja, aber so ist Motorsport. Jetzt kann man nichts mehr dran ändern. Ja, freut mich auf jeden Fall für Joseph Newgarden, weil das war dieser eine, ja, dieser eine Pot, sag ich mal, der ihm noch gefehlt hat. Du kannst, wenn du zweifacher IndyCar-Champion bist, hast zwar schon viel erreicht, aber wenn du halt das Indy 500 gewinnst, dann hast du halt einfach das prestigereichste Rennen in, ja, der ganzen Serie gewonnen, generell eines der wichtigsten Rennen ja, Motorsportgeschichte. Also es gibt ja diese drei, diese Triple Crown, Monaco Grand Prix Formel 1 gewinnen, Le Mans Sieg und Indy 500 Sieg. Jetzt hat er diesen Indy 500 Sieg. Und ja, das nur kurz zur Indycar. Ich weiß, dass du da jetzt das nicht so verfolgst, sondern nicht so viel Ahnung davon hast. Allerdings wollte ich das kurz loswerden, weil es echt auch ein sehr, sehr spannendes Rennen war, auch bis zum Schluss.
Ja, also ich habe da schon mal, also ich habe da schon mal ein paar Rennen reingeguckt, so ein bisschen. Das ist ja meistens sogar abends und dann habe ich schon mal so ein bisschen, wenn nichts anderes lief, habe ich das schon mal ab und zu geguckt, aber jetzt insgesamt, ja, hat jetzt auch vor allem fürs Indy 500 hatte ich jetzt nicht so Zeit dann im Urlaub, das zu gucken. Aber trotzdem natürlich sehr, sehr spannend und sehr gefährlich auch da die Aktion mit dem Reifen. Also ich habe es mir auch angeguckt. Das hätte auch anders ausgehen können. Da kann man echt von Glück reden, dass dort nichts passiert ist. Und dann, ja, kommen wir zur Formel 1, wo ich leider, ja, dieses Wochenende auch nicht wirklich was verfolgen konnte. Das Qualifying habe ich durch die Bundesliga nicht wirklich verfolgt und am Sonntag war ich nicht zu Hause, sodass ich das Rennen hätte gucken können. Das heißt, ich konnte leider nichts vom Rennen und Qualifying mitkriegen. Natürlich habe ich einiges mitbekommen. Und zwar zum Beispiel, dass Perez ja nicht das gemacht haben, worauf wir gehofft haben. Und zwar
Ja.
ja irgendwas wieder gemacht haben. Beziehungsweise du hast es ja prediktet sogar. Also du hast ja, glaube ich, prediktet, dass Perez Scheiße baut. Und das hat er auch im Q1 abgeflogen, in Kurve 1, wenn ich es richtig gehört habe. Und ja, dann im Rennen auch nicht wirklich gut performt, nicht mal Punkte geholt. Ja, also eines der schwachen Rennen erinnert an Australien, wo Perez so einen ähnlichen Auftritt schon hatte. Jetzt also in Monaco, wo es dann halt auch schwer ist, von hinten aufzuholen. Ja, natürlich nicht zufriedenstellend. Und ja, Verstappen hat das dann angenommen, hat souverän gewonnen vor Fernando Alonso aufgrund.
Wobei es sogar teilweise hätte, wenn eine Sache in diesem Rennen geändert worden wäre, wäre es nämlich nicht souverän gewesen. Und zwar hat Aston Martin so ein bisschen reingeschissen, muss man sagen. Also da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf zu. Oder wenn du fertig bist, komme ich darauf zu sprechen. Weil es gab eine realistische Chance, dass Fernando Alonso dieses Rennen hätte gewinnen können.
Ja, wie gesagt, also das Einzige, was ich zum Rennverlauf mitbekommen ist, dass nochmal Regen gekommen ist und dadurch es nochmal spannend wurde. Aber ja, und ansonsten, Mercedes war gut. Ich weiß nicht, hatten die diese Woche schon das Update oder
Ja,
nicht? Das, ja.
die hatten das Update. Allerdings muss man sagen, das Resultat war auch auf sehr viel, also das war wieder so ein typisches Mercedes-Abstauber-Resultat, muss man sagen, wobei sie halt auch schlaue Entscheidungen getroffen haben. Also es war so, das Qualifying, es waren eigentlich drei Fahrer, die um die Pole gekämpft haben. Es waren Leclerc, Alonso, Verstappen. Und Leclerc hat als erster seinen Schuss gehabt, der war dann auch schnellster. Alonso konnte mit, ich glaube, 22.000stel diese Zeit unterbieten und stand auf Pole. Und Max Verstappen war, muss man sagen, nach dem zweiten Sektor abgeschlagen. Er war über 2 Zehntel hinter Fernando Alonso. Es sah alles nach der Pole Position für Fernando Alonso aus. Allerdings hat Max Verstappen, und da muss man ihn einfach loben, einen letzten Sektor gefahren. Das war unfassbar. Der ist im letzten Sektor. Der hat dreimal die Wand berührt. Der Junge, das muss man sagen, ist an die Grenzen und darüber hinausgegangen. Und der hat diese Pole mit, ich glaube, 84.000stel Vorsprung vor Fernando Alonso noch geholt. Das heißt, er hat in diesem letzten Sektor 3 Zehntel auf Fernando Alonso gut gemacht, der auch einen starken letzten Sektor gefahren ist, muss man sagen, und konnte ihm noch im letzten Moment die Pole aus der Hand reißen. Also das war schon, muss man sagen, man sagt oft, ja, Verstappen fährt da jetzt so vorne, weil er das beste Auto hat, blablabla. Man muss schon sagen, also so eine Runde oder und so einen letzten Sektor fahren nicht viele Fahrer in der Formel 1. Da gibt es neben Verstappen vielleicht noch ein, zwei, die ansatzweise momentan sowas können, aber Max Verstappen muss man schon einfach hervorheben, weil er macht einfach keine Fehler, die Sergio Perez macht. Und er ist einfach immer da. Also muss man sagen, überragende Qualifying-Runde von Max Verstappen. Ich habe das alles nur mit einem Auge halt so ein bisschen verfolgt, weil halt auch Bundesliga lief. Und bei Mercedes war es so, George Russell war Achter im Qualifying und Lewis Hamilton war Fünfter. Nee, pardon, Sechster. Allerdings, ja, was soll ich sagen? Charles Leclerc Monaco, das ist ja keine gute Kombination. Also, der hat nämlich noch eine 3-Plätze-Grid-Strafe bekommen. Ich hatte ja auf eine Leclerc-Pole getippt und er war auch nicht weit weg von der Pole. Er war, wie gesagt, ein Zehntel von der Pole entfernt. Also ein Zehntel kann man mal ir immer irgendwo finden. Deswegen die Pole wäre vielleicht drin gewesen für ihn. Und ja, dann hat er eine 3-Plätze-Grid-Strafe bekommen, weil er Lando Norris auf seiner schnellen Runde behindert hat, weil der gute alte Xavi, sein Renningenieur, ihm nicht Bescheid gesagt hat. Charles Leclerc konnte für diese Strafe überhaupt nichts für, sondern ja, mal wieder sein Team, sein Renningenieur, der ihn einfach zu spät informiert hat, dass Lando Norris auf einer schnellen Runde ist, weil Leclerc konnte nichts mehr machen und musste dann vom Platz 6 starten. Und dann, ja, im Verlauf des Rennens vorne hat sich relativ wenig getan. Einen musste noch hervorheben, Esteban Ocon, der seinen Alpine auf Platz 4 gestellt hat, ist dann von 3 gestartet aufgrund der Leclerc-Strafe. Und am Anfang vorne hat sich das alles eingependelt. Verstappen vor Alonso, vor Ocon, der vor Carlos Sainz, der vor Hamilton und Leclerc. Und ja, hinten gab es einige Überholmanöver. Also Nico Hülkenberg ist da ordentlich Risiko direkt in der ersten Runde gegangen, hat dann auch eine Strafe bekommen, weil er halt einfach, ja, einfach in reingestochen ist, eine Divebomb gegen zwei Autos gemacht hat. Und ja, für ihn war es auch so ein bisschen ein Wochenende zu vergessen, muss man sagen. Er wurde am Ende, ich glaube, 17. Ja, und dann gab es, muss man sagen, überraschenderweise einige Überholmanöver in Monaco. Also das war schon ganz interessant, das zu sehen. Auch wenn sich im vorderen Feld war, gab es einige Manöver. Auch Carlos Sainz hatte vorne es zwar riskiert, hatte sich allerdings den Frontflügel beschädigt bei dem Überholversuch an Esteban Ocon. Das hatte keine großartigen Auswirkungen, also er konnte mit dem leichten Frontflügelschaden weiterfahren. Der war ja nicht schlimm und auch bei Ocon gab es keinen Schaden. Und ja, dann ist das Rennen so ein bisschen eingetrudelt, aber allerdings haben vorne alle noch nicht gestoppt gehabt. Und ja, dann hat es 25 Runden circa vor Schluss angefangen zu regnen. Max Verstappen ist draußen geblieben bei stärker werdenden Regen und Fernando Alonso kam an die Box. Hat allerdings, das Aston Martin Team hat allerdings die falsche Reifenwahl getroffen. Man hat ihn auf Medium-Reifen rausgeschickt und nicht auf Intermediates. Und hätte man Fernando Alonso in der Situation auf Intermediates draufgetan, wäre er, weil Max Verstappen ist dann in der nächsten Runde an die Box gegangen, hat sich Intermediates geholt, wäre er vor Max Verstappen zurück auf die Strecke gekommen. Und er hätte dieses Rennen gewonnen, wenn Aston Martin ihm einfach die Intermediates gegeben hätte und nicht die Medium-Reifen. Alonso ist dann nochmal eine Runde später wieder reinkommen für Intermediates. Und ja, das war extrem bitter, weil hätte man dort auf Inters gesetzt, hätte man das Rennen gewonnen. Ja. Unfassbar bitter. Ich habe mich auch sehr darüber aufgeregt, weil Fernandos erster Sieg seit 10 Jahren, seit über 10 Jahren in Monaco, wäre schon unfassbar cool gewesen, weil wer diesen Podcast ja schon länger verfolgt, weiß, was für ein großer Fan ich von Fernando Alonso bin. Also neben den oder nach den Ferrari-Fahrern ist Alonso definitiv mein Lieblingsfahrer. Also nicht erst seitdem er bei Aston Martin ist, sondern auch, wo es bei ihm nicht so gut lief, bei Alpine oder McLaren, habe ich ihn immer supportet nach den Ferrari-Fahrern. Und ja, das war enorm bitter für ihn. Er ist dann trotzdem am Ende des Tages noch Zweiter geworden, was natürlich immer noch ein unfassbar gutes Ergebnis ist und sein bestes Ergebnis bei Aston Martin ist. Allerdings, wenn man halt diese Chance hat, ihn auf Inter zu setzen und wenn man diese Chance hat, das Rennen zu gewinnen, tut es jetzt schon im Nachhinein, glaube ich, ein bisschen weh. Wobei ein zweiter Platz natürlich immer noch ein guter Trost ist. Ja, und dahinter hat Mercedes nämlich alles richtig gemacht. Man hat die beiden Autos im perfekten Zeitpunkt auf die Inters draufgetan. Allerdings hatte George Russell einen unfassbar schlechten Stopp, nämlich einen Stopp von 9 Sekunden, der ihm einiges an Zeit gekostet hat. Und nachdem er in der Box war, hat er auch einen ja, sehr teuren Fehler begangen und ist in der Kurve, wo Nico Rosberg damals seine kontroverse Pole geholt hat. Ich weiß gar nicht, wie die Kurve heißt. Also am Ende oder Anfang des zweiten Sektors, Ende des ersten Sektors, ist er gerade ausgefahren und beim Zurückfahren auf die Strecke hat er noch Sergio Perez mit in Leidenschaft gezogen und konnte ja diesen dritten Platz am Ende nicht nach Hause bringen, ist Fünfter geworden und hat auch noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, die dann am Ende des Tages keine Auswirkung hatte. Ja, also man hatte einfach die richtige Strategie gewählt. Bei Ferrari war es mal wieder ein bisschen was anderes, weil man dem Team an sich dort keinen großen Vorwurf machen kann. Sie sind in der gleichen Runde wie Max Verstappen und so weiter halt an die Box gefahren. Nur halt, man war halt zu dem Zeitpunkt an der Strecke so weit hinterher und der Regen wurde so stark plötzlich, dass Sainz, der auch einen Fehler noch gemacht hatte, vor allem Plätze verloren hat. Leclerc ist auf seinem Startplatz geblieben. Am Ende P6 und P8 für Ferrari. Ja, also. Um ehrlich zu sein, hätte ich da schon mit ein bisschen mehr gerechnet. Allerdings halt, ich sag mal so, das Qualifying war ja gut und auch die Pace, die man hatte im Rennen, die konnte man natürlich dann nicht richtig zeigen, wenn man nur hinterhergefahren ist, war jetzt auch nicht unfassbar schlecht. Aber wenn du halt eine 3 Plätze Gridstrafe in Monaco bekommst, ist es halt so, wenn du eine plus 10 auf einer anderen Strecke bekommst oder plus 15, weil das Überholen einfach unmöglich ist. Weil wenn Leclerc diese Strafe nicht bekommen hätte, dann wäre er sicherlich aufs Podium gefahren. Und ja, das war dann natürlich belastend. Aber das hat dann Esteban Ocon getan, der, nachdem der Alpine-CEO Rossi ordentlich dem Team Druck gemacht hat und Ergebnisse eingefordert hat, Ergebnisse bekommen hat mit einem dritten Platz von Esteban Ocon bei ja, so einem halben Heimspiel für ihn, weil er ja Franzose ist. Den Frankreich Grand Prix gibt es jetzt ja nicht mehr. Und Monaco ist ja so ein kleiner Frankreich Grand Prix, sage ich mal. Ja, hat er ein Podium geholt, unfassbar starke Leistung von ihm. Er stand ja auch in der Kritik so ein bisschen. Nach einem schwachen Saisonstart hat er sehr, sehr gut performt. Quali super gewesen, Rennen super gewesen. Also 1A-Vorstellung von Esteban Ocon. Mercedes auf 4 und 5 mit der Strategie, alles richtig gemacht, das Maximum rausgeholt. Nur George Russell mit diesem dummen Fehler, der ihm das Podium gekostet hat. Sonst wären es Platz 3 und 5 gewesen, nicht nur 4 und 5. Ja, dann Ferrari, wie ich schon angesprochen habe, Ergebnis mal wieder ernüchternd, hat mal wieder nicht das rausgeholt, was eigentlich hätte drin sein können. Und ja, man muss zwei Fahrer auf jeden Fall erwähnen, die unfassbar underperformed haben. Ihre Teamkollegen kommen auf 1 und 2 ins Ziel, sie kommen auf dem letzten oder vorletzten Platz und dem DNF-Platz raus. Also einmal Lance Stroll, der zwar zu Saisonbeginn recht gut aussah, trotz seiner Handverletzung, hat in den letzten Rennen wieder sehr stark abgebaut. In Miami in Q2 raus oder in Q1 schon rausgeflogen und wurde da, glaube ich, am Ende 12. oder 13. auf jeden Fall außerhalb der Punkte. Und jetzt in Monaco fliegt er in, ich glaube, auch Q1 oder Q2 raus und crasht als einziger sein Auto komplett kaputt, während Fernando Alonso jedes Rennen auf dem Podium steht und bis auf Baku, halt, da war er aber auch Vierter. Und jedes Mal das Maximum rausholt, fährt Stroll die Karre kaputt und ja, fährt da halt wirklich momentan wieder auf einem sehr, sehr schwachen Niveau. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, der fährt in dem 2022er Aston Martin und nicht in dem 2023er Aston Martin. Also es ist schon verwunderlich, wenn man sieht, dass Alonso nicht mal ein Zehntel hinter der Pole ist und das Rennen hätte gewinnen können, wenn Aston die richtige Strategie gewählt hätte und Lance Stroll da am Ende des Feldes rumgurkt und sein Auto in die Wand wirft. Das ist ja, das gleiche wie bei Sergio Perez, so ein bisschen. Max Verstappen, ja, zeigt der Welt mal wieder, warum er der momentane zweifache Weltmeister der Formel 1 ist. Und momentan, obwohl der beste Fahrer im Grid ist, er macht einfach keine Fehler. Er holt das Maximum aus dem Auto raus, weil der Red Bull war vielleicht nicht das schnellste Auto, am Samstag zumindest. Also am Sonntag dann schon, aber am Samstag vielleicht nicht. Dort war eben der Ferrari oder vielleicht der Aston. Auf Augenhöhe vielleicht sogar noch einen Ticken besser und er holt dann diese eine Runde raus, während Perez komplett unnötig in Q1 das Ding in die Wand pfeffert, wo ich mir auch nur denke, ey, du musst doch jetzt noch nicht an das Limit gehen, es ist Q1, da kommst du mit einem Red Bull so easy durch, du musst nicht mal 50% fahren. Also das ist sehr, sehr dumm gewesen von ihm, das hat dann sein ganzes Wochenende so ein bisschen ruiniert. Der hat dann auch noch im Rennen dumme Manöver gemacht, hat seinen Frontflügel beschädigt, weil er, ich glaube, in Stroll oder in Magnussen war es reingefahren ist. Also, es war Magnussen, glaube ich. Also, pff, Das war auch wieder eklatant vom Mexikaner, den wir so gelobt hatten, nach dem Rennen in Baku und nach seiner Pole in Miami, wo wir dachten, er kann das Rennen in Miami gewinnen und die WM-Führung zumindest kurzzeitig übernehmen, hat man jetzt 2 Rennen später die Gewissheit, Max Verstappen führt die WM mit wie viel Punkten? Ich glaube 32 Punkten an. Und ja, er muss eher in Rückspiegel gucken und nicht gucken, dass Fernando Alonso, der einfach konstant jedes Rennen auf dem Podium beendet, ihn nicht noch kriegt, weil wenn er halt wieder solche Fehler macht, dann ist Fernando da und staubt dort halt die Punkte ab. Ja, also muss man sagen, die beiden ja, wieder sehr, sehr negativ aufgefallen, während für mich Max Verstappen zusammen mit Esteban Ocon, Fernando Alonso, also eigentlich die drei, die auf dem Podium waren, schon auch die drei besten Fahrer des Wochenendes waren. Verstappen einfach, weil er keinen Fehler gemacht hat, unfassbar gut war in dem Rennen. Alonso, der so knapp an der Pole dran war, so nah an dem Sieg dran war, hat seine Klasse gezeigt, wenn man kurz vor seinem Teamkollegen rumguckt. Und auch Esteban Ocon, der Pierre Gasly deutlich distanziert hat im Rennen und im Quali, muss man loben. Sehr starke Leistung von ihm, als auch vom Alpine-Team insgesamt.
Ja, bin ich sehr gespannt. Als nächstes steht der Heim Grand Prix an für Alonso und Carlos Sainz in Spanien, in Barcelona. Ärgert mich tatsächlich sehr, dass ich das verpasse. Ich meine, ich war bis vor 2 Tagen noch in Barcelona und jetzt ist da der Formel-1-Zirkus. Mir kamen beim Abflug auch die ersten Formel-1-Fans entgegen. Ja, ist natürlich schade. Das hätte man natürlich gern mal so ein bisschen zumindest das Feeling mitgenommen. Ja, jedenfalls bin ich sehr gespannt, wie es dort laufen wird. Vor allem wichtig wird es dort auch für Mercedes. Also das erste Training ist, glaube ich, vorbei und das zweite Training ist auch schon am Laufen. Aber für Mercedes wird das ein ganz, ganz spannendes Wochenende, denn man muss sagen, das ist schon ziemlich wegweisend jetzt, weil für vor allem auch das nächste Jahr schon, weil Mercedes hat jetzt ein dickes Änderungen gebracht. Und wenn die
Die
nicht
Seitenkästen
sitzt,
sind zurück.
ja genau, und wenn die nicht sitzt, muss man ehrlich sagen, dann hat Mercedes so viel Pulver verschossen, und sie können dann nicht irgendwie wieder komplett neu machen, auch nicht für nächste Saison. Und dann wäre der Weg für Mercedes in den nächsten Saison und diese Saison schon klar. Und da wird jetzt Barcelona ein sehr entscheidendes Wochenende, weil sie dort sehen können, was sie jetzt da wirklich genau haben. Da bin ich mal sehr gespannt. Im ersten Training waren sie 10. und 12. Und im zweiten, also natürlich hat noch nicht so viel zu sagen, das ist klar. Und im zweiten Training sind sie aktuell 8. und 12. Mal schauen. Wie aber für Mercedes auf jeden Fall ein sehr spannendes Wochenende. Und ich bin
Für
auch sehr
Ferrari auch, muss man
gespannt.
sagen.
Ja, für Ferrari auch. Für
Sie haben
dies.
auch dicke, sie haben auch neue Seitenkästen ans Auto gebracht.
Ja, Ferrari auch aktuell, ja okay, sind auch mit Softs gefahren, aber vor Verstappen tatsächlich. Mit 18. Aber mal schauen. Auf jeden Fall, ja, mein Tipp fürs Wochenende würde ich jetzt mal weitermachen. Ich tippe im Qualifying Verstappen auf die 1, Alonso auf die 2, Leclerc auf die 3 und Sergio Perez auf die 4. Und im Rennen tippe ich Verstappen auch auf die 1, Perez auf die 2, Alonso auf die 3, Leclerc auf die 4, Sainz auf die, ich tippe Sainz auf die 5, weil es ist sein Heimrennen, er will immerhin etwas zeigen. Sainz auf die 5, Russell dann auf die 6, Hamilton auf die 7 und ich habe jetzt mal Stroll auf die 8 getan. Der muss was zeigen dieses Wochenende. Also nach den letzten 2 sehr enttäuschenden Wochenenden in Miami und Monaco muss er dieses Wochenende definitiv performen. Es erwartet keiner von ihm, dass er das zeigt, was Alonso zeigt, weil Alonso halt einfach eine Klasse für sich ist. Aber was man von Stroll erwarten muss, ist, dass er konstant Punkte holt und eigentlich auch konstant gut Punkte holt. Also eigentlich müsste man Stroll so im Bereich von Mercedes, Ferrari mal mindestens erwarten. Also das ist eigentlich das mit so einem starken Auto, wenn Alonso damit kontinuierlich aufs Podium fährt, muss Stroll das auch hinkriegen, ansatzweise zumindest da in der Region zu sein. Das hat er am Anfang der Saison hingekriegt, hatte dann natürlich auch ein, zwei bittere Ausfälle. Aber jetzt in den letzten beiden Rennen, das war wirklich sehr schwach. Also früh im Qualifying raus und im Rennen dann auch nichts Starkes. Also Stroll muss in Barcelona performen. Ich bin sehr gespannt, wie das Rennen sein wird. Ist ja das erste Rennen mit dem neuen Layout. Die lästigen zwei Kurven im dritten Sektor fallen weg. Stattdessen Vollgas-Passage. Bin ich sehr gespannt, wie das sein wird. Ist die Formel 1 ja, ich glaube, bis zwei, ich glaube 2006 oder 2007 zuletzt gefahren. Früher wurde auch
2,6, ja.
dieses, genau, das Layout gefahren. Danach wurde dann eben auf das Layout, wie wir es kannten, geändert. Ist jetzt die zweite Abänderung in Spanien in kurzer Zeit. Letztes Jahr gab es ja schon die
Vorletztes.
Änderung, ja, oder vorletztes Jahr gab es ja schon die Änderung Anfang, Ende zweiter Sektor, Anfang dritter Sektor, wo die Haarnadel abgeändert wurde und dann auch diese komische Kurve danach. Da war ich sehr froh drüber, weil das auch in meinem Formel-1-Game sehr komisch zu fahren war.
Ja.
Das weiß ich noch. Und ja, jetzt also dann die zweite Änderung innerhalb kurzer Zeit einer Strecke und ich bin gespannt, was das für Auswirkungen haben wird. Auch das Rennen Spanien ja eher immer ein langweiliges Rennen. Bin ich gespannt, ob wir dieses Jahr da was anderes erwarten können. Aber erstmal bin ich jetzt gespannt auf deine Prediction.
Ja, also letztes Jahr, um noch kurz auf letztes Jahr zurückzukommen, war ja. Ja, so der Anfang vom Ende für Ferrari, da hat es angefangen mit den technischen Problemen bei Charles Leclerc, der eigentlich ja das Rennen ja so easy in der Tasche hat. Ich glaube, der hat mit 15 Sekunden Vorsprung das Rennen angeführt, hatte die frischsten Reifen, es sah wirklich alles nach einem easy Leclerc-Sieg aus, der auch ja, dominiert hat, das Rennen auch auf der Pole stand und alles. Und ja, dann hat sich der Fehlerteufel bei Ferrari eingeschlichen und dann ab Spanien ging es eigentlich nur noch bergab. Mit der Saison, also es war so ein bisschen der Turning Point der Saison 2022. Ja, wie du auch schon gesagt hast, Spanien generell eher eine Strecke, die oft langweilige Rennen hatte. Letztes Jahr hatten wir ein cooles Battle zwischen den Red Bulls und George Russell, der die Red Bulls so ein bisschen aufgehalten hat. Aber ja, sonst muss man sagen, ist das Rennen halt eher ja, nicht so spannend, weil es halt Strecke ist, auf der es schwierig ist zu überholen. Und auch generell muss man sagen, also die Strecke ist halt, ja, nicht so, sie ist eher träge und ja, nicht sehr förderlich fürs Überholen und fürs Racing. Deswegen ist das Qualifying, denke ich, morgen fast schon wegweisend für das Rennen. Ja, dann Max Verstappen sehe ich auch ganz vorne im Quali auf der Strecke, wo er seinen ersten Grand Prix-Sieg 2016 feiern konnte. Over 2 Perez, over 3 Alonso, over 4 Leclerc. Ich gehe jetzt hier auch ein bisschen nach dem ersten freien Training, weil man muss sagen, Red Bull. Man sagt schon, das ist das erste Freitraining, aber Red Bull sieht einfach so unfassbar dominant aus. Also, ja, deswegen, es wird auch eine Strecke sein, die für Red Bull, glaube ich, noch besser ist als die letzten Strecken, die Stadtkurse waren. Deswegen, Red Bull sehe ich dort ganz vorne, genauso im Rennen, Verstappen 1. Hab ich jetzt eigentlich meinen dritten und vierten schon genannt im Quali?
Ich weiß es gerade gar nicht.
Ja,
Ich
dann
glaube
auf jeden Fall
nicht.
dritter Alonso, vierter Leclerc. Im Rennen erster Verstappen, zweiter Perez, dritter Fernando Alonso, vierter George Russell, der jetzt auch mal wieder ein bisschen was zeigen muss. Also ich meine, Platz 5 war jetzt zwar nicht schlecht im letzten Rennen,
Und er hatte
aber
Pech, habe ich gehört, ne?
ja, er hatte halt einen schlechten Stopp, aber er wäre dritter geworden, wenn er keinen Fehler gemacht hätte in Monaco, wo er gerade ausgefahren ist. Also
Ach so, okay.
ja, da muss er gucken. Also Hamilton performt, muss man sagen, konstant in dieser Saison. Er fährt immer gut in die Punkte. Natürlich war bei Russell der bittere Ausfall in Australien mit von der Partie. Aber insgesamt ist Russell auch nicht ganz so überzeugt, wie er es letztes Jahr noch war. Auch wenn er Hamilton im Quali meistens schlägt. Ja, muss er jetzt mal im Rennen mal wieder zeigen, was er kann. Letztes Jahr hat er dort ja ein sehr, sehr starkes Rennen gezeigt. Aber 5 Leclerc, ich bin mal gespannt, auch wie die Upgrades bei Mercedes und Ferrari funktionieren werden. Allerdings hat Leclerc auch schon gesagt, also er glaubt halt nicht an den großen Sprung durch das Upgrade. Und ich glaube auch nicht, wenn man so ein bisschen das Training verfolgt hat, das erste, ja, sah es bei Ferrari auch nicht super vielversprechend aus. Bei Mercedes bin ich mir auch nicht sicher, ob dieses B-Konzept jetzt halt schon sehr viel bringen wird. Ich glaube einfach, der Abstand ist zu groß auf Red Bull und auch auf Aston Martin, also auf Fernando Alonso. Ich glaube im Echtsein nicht daran. Also, dass das was wird. Also, keine Ahnung. Aber 5 dann Charles Leclerc, aber 6 Hamilton, aber 7 Carlos Sainz und auf der 8 sehe ich Pierre Gasly, der letzte Rennen in Monaco ja von seinem Teamkollegen deutlich geschlagen wurde im Quali und auch im Rennen. Ich glaube, der hat ein bisschen Wut im Bauch und der Alpine sah auch nicht schlecht aus im ersten freien Training. Und ja, deswegen sehe ich den Grand Prix-Sieger von Monza aus dem Jahr 2020 vor seinem Teamkollegen und tippe ihn auf die 8.
Ja, bei Alpine auf jeden Fall wieder eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Saisonbeginn, wo sie eher enttäuscht waren, entwickeln sich ordentlich nach vorne jetzt aktuell. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das Wochenende in Spanien dann verlaufen wird. Ich kann das Rennen wahrscheinlich wieder nicht gucken, das ist sehr ärgerlich. Morgen Qualifying kann ich gucken. Aber ja, bin ich sehr gespannt, wie es am Ende ausgehen wird. Vorne wird, denke ich, nicht viel passieren, aber im Rest des Feldes wird es sehr, sehr spannend und vielleicht sehen wir auch mal irgendwie mal einen Ausfall von Verstappen oder so, was das ganz spannend machen würde. Ja, mal sehen. Bis dahin, ich verabschiede ich mich. Nächste Woche werden wir dann auch unseren ganz, ganz großen Bundesliga-Saisonrückblick machen, wo wir dann natürlich auch auf unsere Prediction von Anfang des Jahres blicken werden und ja, jedes Team mal so ein bisschen bewerten werden und unser Fazit zu allem ziehen werden. Aber natürlich müssen wir mal gucken, vielleicht machen wir das auch noch in einer separaten Folge, werden wir noch über den Grand Prix von Spanien dann reden. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, ciao.
Ja, ich wünsche euch auch eine spannende Woche. Hoffentlich haben wir einen spannenden Spanien Grand Prix und auch ein gutes DFB-Pokalfinale. Ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder und denkt immer dran, einfach mal abziehen.